Diese Folge wird präsentiert von Flora Gard, Partner des VfB Oldenburg und eurer Pflanzen. Denn wir wissen, eine Top-Blumenerde ist wie ein gutes Team. Stabil, optimal abgestimmt und eine starke Grundlage dafür, über sich hinauszuwachsen.
Und hallo hier bei uns in der Nordwestkurve. Ihr wisst es, dem einzig wahren Podcast zum VfB Oldenburg. Heute mit einer ganz speziellen Folge, denn ich begrüße hier an meiner Seite nicht nur Henning Menke. Hi Henning.
Moin Moin, hallo.
Sondern auch rund 70 bis 80 Gäste, die uns hier Tickets gekauft haben im Verlagsgebäude der Nordwestzeitung. Hallo. Und wir haben natürlich unsere beiden Protagonisten vor Ort. Das ist einmal der Trainer des VfB Oldenburg, Dario Fossi. Und einmal der sportliche Leiter und Geschäftsführer Sebastian Schachten.
Moin.
Schön, dass ihr da seid. So, wir sitzen bei der NWZ in Etzhorn an der Wilhelmshavener Heerstraße. Schön, dass ihr alle gekommen seid. Herzlich willkommen auch von mir. Wenn die Menschen den Podcast hören können, das ist dann morgen am Dienstag. Dann wollen wir kurz einen Einblick geben, wie es hier überhaupt aussieht. Das heißt, wir sitzen alle schön zusammen, gemütlich. Ich hoffe, alle haben was zu trinken bekommen. Und vom Publikum aus gesehen, ganz links, sitzt der sportliche Leiter des VfB Oldenburg, Sebastian Schachten, ganz in schwarz, wie man ihn aus dem Stadion aber auch kennt. Daneben der Cheftrainer Dario Fossi. Und dann haben wir ein bisschen Platz. Dazwischen ist unser Phrasenschwein Elvis. Genug Abstand zueinander und dann auf der anderen Seite rechts sitzen der Kollege Blanke und ich. Und in dieser Formation und dieser Stimmung werden wir jetzt einen ganz schönen Abend miteinander verbringen. Viel Spaß. So, jetzt wissen wir, wer wir sind, was wir hier wollen. Wolltest du noch einen Überblick geben über das, was wir vorhaben?
Ich dachte, du willst erstmal direkt mit deinem Erlebnis von Freitagabend anfangen.
So ist es. Der VfB Oldenburg hat am vergangenen Freitagabend 3:1 in Drochtersen gewonnen. Ich hoffe, das freut den einen oder anderen. Und Dario, meine Frage an dich ist erstmal, hast du die Pressekonferenz schon verdaut?
Ja, auf jeden Fall. Also sie war sehr speziell. Ich habe sehr genüsslich zugehört.
Zugehört, ja, das hat man dir angesehen. Man muss vielleicht für den einen oder anderen erklären, in Drochtersen sind die Pressekonferenzen immer etwas speziell. Denn dort bei diesem sympathischen Verein gibt es den Präsidenten Herrn Goosen. Der neigt dazu, mit Blick auf die vergangenen 10 Jahre, dass er gerne diese Pressekonferenz mal an sich reißt, inklusive Mikrofon, oder sich aber das Mikrofon geben lässt. So war es auch am vergangenen Freitag. Und da hat er so Dinge gesagt wie, erstmal herzlichen Glückwunsch zum verdienten Sieg zum VfB. Soweit war es gut, ne? Die ersten 2 Sätze waren okay. Und dann hat er gesagt, wir haben ja heute die schlechteste Schiedsrichterleistung der ganzen Saison gesehen. Darauf zielte er auf eine völlig berechtigte gelb-rote Karte gegen Drochtersen ab und auf eine vermeintliche Abseitsstellung beim Tor von Moses. Und wenn man sich das anguckt im Stream und an der richtigen Stelle auf Stopp setzt, dann merkt man, was für ein fantastischer Pass von Raphael Brandt das ist und ein perfekter Laufweg von Moses, was nämlich absolut gleiche Höhe ist. Und da ist er ein bisschen eskaliert. Und das Schöne an dieser Pressekonferenz war, wenn man sich dabei Dario anschaut, das kann man auch im Nachhinein noch bei NordFVTV tun, ganz unten rechts im Bild sieht man nämlich die Pressekonferenz. Dario fängt an und sieht verwundert aus. Seine Mimik spricht schon Bände. Dann fängt er an, sich mit der Hand im Gesicht rumzuspielen, vergräbt sein Gesicht. Irgendwann kann er es gar nicht mehr ertragen und wendet sich ab. Und das haben, glaube ich, viele gut verstanden. Aber du sagst, du hast es verdaut jetzt.
Ja, also mir hat ein bisschen der Trainer leid getan, weil er versucht hat, die Spannung noch sehr hoch zu halten. Und es war dann gefühlt 30 Sekunden später wurde dann alles über den Haufen geworfen und das hat mich dann ein bisschen verwundert.
Verwundert, okay. Sehr diplomatisch. Und wenn du dein Gefühl in ein Wort packen würdest, wie hat sich das angefühlt?
In ein Wort?
Ja, oder einen Satz, fühl dich frei.
Nein, ich finde es, man muss das irgendwie versuchen, ja, auszublenden. Und die spielen eine tolle Saison, sind im Pokal weiter und wenn der Trainer vorher irgendwie nochmal erwähnt, dass sie die Kräfte bündeln und gar weiterhin Gas geben wollen, dann ist es schwierig, wenn man 10 Sekunden später sagt, dass alles vorbei ist.
Verstehe ich gut. Das war die diplomatische Antwort auf diesen schönen Auftritt. Das ist in Ordnung. Wo der Präsident, wie gesagt, recht hatte, ist, dass es ein völlig verdienter Sieg gewesen ist. Findest du auch, Lars?
Ich wollte gerade noch bei Sebastian nachhaken. Sebastian, du 5 Minuten nach Abpfiff, Mikrofon, Marschwegstadion. Siehst du dich da?
Vielen Dank für die Eingangsfrage, Lars. Ich hatte auf eine andere Frage gehofft, aber mir geht's auch gut. Nein, nochmal, also Dario hat das gerade, glaube ich, schon gesagt. Erstmal steht uns das gar nicht zu, das zu bewerten, wie andere Vereine das machen. Ich sehe das für uns nicht, so ehrlich muss ich sein. Ich glaube, dass wir einen Ablauf mit einer klassischen Pressekonferenz auch, wo die Trainer auch in Ruhe was zum Spiel sagen können, bevorzugen. Das machen wir auch so. Wie andere Vereine das handhaben, ist dann deren Ding. Ne? Und von daher möchte ich da auch gar nicht so viel zu sagen, weil wir versuchen, unsere Sachen bestmöglich zu machen und doch, dass sie eben versucht, es so wie sie es für richtig halten. Und ja, viel mehr gibt es da, glaube ich, auch nicht zu sagen.
Zumal Sebastian auch noch nicht der Präsident des VfB Oldenburg ist, aber...
Genau, das kommt auch noch hinzu.
Ja. Das kann das ja noch werden.
Habe ich nicht behauptet, Henning. Ich kann mir das gut vorstellen bei dir.
Wollte ich dir nicht unterschieben. Wir handhaben es bei dem Podcast normalerweise so, dass wir sehr ausführlich auf das vergangene Spiel schauen. Das wollen wir heute etwas weniger ausführlich machen, aber doch ein bisschen. Denn nach dem Nackenschlag im Pokal war es sehr schön, 3 Punkte einzufahren. Auch für mich, ich bin ja hier so ein bisschen die Zwischenperson zwischen dem komplett neutralen Journalisten Herrn Blanke und den beiden Verantwortlichen des VfB Oldenburg. Deswegen habe ich mich auch sehr gefreut. Erste Halbzeit war okay, aber ab nach der Pause ging es dann richtig los. Was habt ihr, Dario, was habt ihr in der Pause verändert?
Ich finde nicht, dass wir erst in der Pause angefangen haben, Fußball zu spielen. Ich finde jetzt im Gegensatz zum Pokalspiel war es so, dass wir in den ersten 15 Minuten schon eher im Hintertreffen waren, dass Trochtersen schon in den ersten 15 Minuten schon ein bisschen aktiver war als wir. Und dieses Mal, glaube ich, hat uns der Lattentreffer so ein bisschen aufgeweckt und dann waren wir eigentlich bis zur Halbzeit sehr, sehr stabil und haben viele Räume gesehen und versucht, erfolgreich zu spielen. Und ich bin ehrlich, in der Pause haben wir einfach nur der Mannschaft gesagt, dass sie sehen, wie stark sie sein können und wie gut sie sein können und wir eigentlich an unserem Spiel überhaupt nichts verändern wollen. Ja, und dann kommen wir raus und schießen 3 Tore.
Wunderbar. Wollen wir kurz auf die Tore eingehen? Also es kommt erst der Platzverweis, dann spielt der VfB in Überzahl und geht dann in der, ich habe es mir aufgeschrieben, 67. Minute, glaube ich, durch ein Eigentor in Führung. Flanke von Jule, glaube ich, von rechts. Und dann, wenn der Drochtaser Spieler den Ball nicht reinmacht, dann steht aber auch noch Driller und Demeyer, glaube ich, da und würde ihn dann machen. Wie hast du das gesehen?
Ja, erstmal muss ich sagen, dass wir nach der roten Karte oder gelb-roten Karte schon ein bisschen gebraucht haben. Der Gegner hat sich dann anders aufgestellt, etwas tiefer gestellt und das hat das Spiel erstmal ein bisschen erschwert, finde ich. Wir kamen dann zu so kleinen Halbchancen, mussten uns aber da erstmal fangen, hatten da aber eine tolle Gegenpressing-Situation, wo wir den Ball vorne reingespielt haben, verloren haben, aber sehr schnell wieder gewonnen haben. Jule bringt das Ding rein und wenn du nicht flankst oder nicht schießt, kannst du keine Tore schießen. Und diesmal war es so, dass ich heute mal da was reinwerfen muss. Ich habe ja noch vor dem Podcast gesagt, dass ich heute, glaube ich, keine Phrase reinwerfe. Aber
da jetzt war die erste.
Drilon ist direkt dahinter. Es ist jetzt müßig, darüber zu sprechen, ob er ihn dann reinmacht, aber er wäre dran gekommen. Aber vielleicht hat es auch dazu gepasst in der Situation, dass der Ball dann vom eigenen Spieler reingeköpft wird. Und so war es für uns so wie ein kleiner Brustlöser. Da musste Trochtersen auch ein bisschen mehr investieren. Und es war dann gut, dass wir in der Phase dann auch nochmal 2 nachlegen.
Bevor wir das gleich vergessen, wir haben ja extra das Phrasenschwein, Elvis.
Ich warte auch darauf, dass Dario aufsteht.
Also für alle, die uns nur hören, es ist ein kleiner Weg bis zum Schwein. Von daher muss man aufpassen, wie viel Phrasen man heute sagt. Wobei es sonst auch ein gutes Workout wahrscheinlich. Dankeschön.
Ich hake in der Zeit schon mal ein bisschen bei Sebastian nach. Überzahl, kurz nach der Pause, Eigentor. Marius Ebbers hat hier vor 3-4 Wochen bei uns im Podcast gesagt, er hat auch ein bisschen das Gefühl, dass das Spielglück uns so ein bisschen verlassen hat. Das war am Freitag dann mal auf eurer Seite.
War dann wieder da, genau. Wir haben in der ersten Halbzeit bei einer Aktion ein bisschen Glück auch, das muss man auch sagen. Ähnlich wie wir davor die Woche vielleicht ein bisschen Pech hatten in einer oder anderen Situation, haben wir jetzt ein bisschen Glück gehabt und das würde ich so unterschreiben, dass wir zumindest in diesem Spiel auch ein Stück weit das Spielglück auf unserer Seite hatten. Trotzdem war es in meinen Augen, und da gebe ich Dario natürlich recht, ein verdienter Sieg auch irgendwo.
Absolut. Dann fallen dir noch die beiden besagten 2 Tore, die dann noch kommen. Das 2-0 von Brandt von links vorbereitet und dann macht Mats das 2-0. Und währenddessen steht schon Moses Odoali draußen und sollte eigentlich schon für Mats eingewechselt werden, ist das richtig? Wenn es vorher schon eine Standard oder ein Ball im Aus gewesen wäre, dann wäre Mats gar nicht mehr auf dem Platz gestanden.
Das kann ich dir jetzt so 100% nicht mehr wiedergeben. Natürlich, wir wollten wechseln, aber ja, der Ball war nicht im Aus. Wir hatten noch eine Aktion. Ich habe Mats vor links und rechts sprinten sehen. Habe mir noch gesagt, okay, vor der Auswechslung ist nochmal gut, dass er sich austobt. Aber ich glaube, vielleicht hat er auch Moses draußen gesehen und hat sich gesagt, dann haue ich nochmal einen rein und dann kann ich raus. Und perfekter geht es ja eigentlich gar nicht.
Sehr gut. So habe ich es mir nämlich auch hergeleitet. Vielleicht müssen wir ihn öfter mal da draußen hinstellen. Aber er hilft dir auch was auf dem Rasen, was er dann, was 16 Sekunden nach Einwechslung gezeigt hat.
Habe ich so gelesen, ja.
16 Sekunden nach Einwechslung. Wiederum, ich habe es gerade schon gesagt, nach einer tollen Vorbereitung von Raphael Brandt, 3:0. Da war der Drops eigentlich gelutscht. Das führt mich zu einer Frage. Raphael Brandt, zwei fantastische Vorlagen über links. Ich habe es letzte Woche im Podcast schon gesagt. Er spielt sehr, sehr oft rechts bei dir. Warum spielt er nicht links und ist er links nicht wertvoller als rechts?
Ich lade dich gerne ein, zum Training zu kommen, jeden Tag.
Ja, danke.
Und dir anzuschauen, wie Raphael Brandt links und rechts trainiert und spielt und was er gut links kann und was er gut rechts kann. Und dann können wir gerne die Frage nochmal stellen und dann beantworte ich sie dir gerne nochmal. Nein, Rafa kann auf beiden Seiten spielen. Ich glaube, wir haben keinen Spieler, der Außenstürmer spielt bei uns, der nur eine Seite spielen kann. Linus ist rechts auch sehr, sehr stark. Gegen Lohne im Hinspiel haben wir ihn auch links gestellt. Da macht er zwei Tore, hat aber genug Tore schon auf der rechten Seite gemacht. Und Rafa hat eine Riesenstärke, wenn er rechts spielt, nach innen zieht, weil er einen guten Abschluss hat oder auch einen guten Pass hat. Und dann müssen wir natürlich auch immer schauen, wer der Gegenspieler ist. Und manchmal passt er besser links und manchmal passt er besser rechts. Und an dem Tag hatten wir das Gefühl, dass er gegen Giva gut passt, weil das im Pokalspiel eigentlich auch gut funktioniert hatte. Und so hatten wir uns gesagt, dass er links spielt. Und dann ist es schön, dass er zwei Tore vorbereitet, aber nochmal, ich glaube schon, dass Rafa auf beiden Seiten seine Stärken hat und die wollen wir dann versuchen aufs Spiel zu setzen.
Ich habe es auch so gesehen, dass er im Pokal einer der Besseren war noch und von rechts sagen wir immer, das ist dann dieser Robben-Moment, ne?
Das ist der Robben-Moment, aber ich muss da Henning schon ein bisschen beipflichten, wenn wir jetzt auch nochmal an das Heimspiel gegen Phoenix Lübeck denken. Auch Rafa linke Seite, erstes Tor aus vollem Lauf mit links, das zweite Tor, glaube ich, mit links mitgenommen und dann Flanke auf Mats Wackler. Man muss sagen, seitdem er links steht, hat er richtig gute Werte geliefert.
Ja, nochmal, also jetzt, wenn wir das betrachten, natürlich kann ich wenig dazu sagen, aber man sieht immer diese tollen Momente, dann schießt er gegen Phoenix das Tor, bereitet er zwei Tore vor und dann, wow, der muss immer nur links spielen. Ich glaube, wenn ihr euch gut daran erinnert, er hat sehr viele Aktionen auch über die rechte Seite und da ist er auch sehr wertvoll für uns. Und ich glaube, das eine oder andere Tor hat er auch von der rechten Seite gemacht.
Das stimmt. Und Lars, wir können ja beide mal eine Woche zum Training kommen.
Ich bin dabei.
Sehr gerne. Wir haben Essen, Trinken,
alles eingeladen, ihr zwei.
Am Ende hieß es dann 3:1, gab noch ein Gegentor in der 89. Minute nach einer Ecke. Nervt das dann noch oder ist das dann, wenn man da 3:1 gewinnt, auch egal?
Nein, es nervt. Nervt. Ein 3:0 ist schöner als ein 3:1. Das nervt auf jeden Fall.
Und ist es für dich, Dario, ein Punkt, dass das Tor durch eine Standard fällt? Also ich schaue mir die Spiele an und denke, wir sind hinten bei Standards vergleichsweise anfällig. Nicht, dass ständig Tore fallen, aber doch Chancen entstehen. Und gleichzeitig sind wir offensiv, und das kann man ja nach einem guten Spiel, nach einem 3:1-Sieg, kann man ja immer ein paar negative Sachen ansprechen, sind wir offensiv vergleichsweise schwach. Also ich könnte mich jetzt an keine Ecke erinnern, die irgendwie so gut gespielt worden ist, dass daraus eine Riesenchance oder ein Tor entstanden ist. Und wo ich drüber nachdenke, weißt du eins?
Schwierig.
Schwierig. Also müssen wir an den Standards arbeiten? Und was läuft da falsch?
Also ich muss sagen, wir haben jetzt zwei Spiele gegen Drochtersen gespielt, die, glaube ich, in der Saison 40 Mal über Standard ein Tor geschossen hat. Okay, das Pokalspiel fressen wir drei Tore, aber keins durch den Standard. Und jetzt in dem Spiel haben wir schon alles verteidigt, was da war. Jetzt beim letzten Mal, bei der letzten Aktion dann nicht. Deshalb regt es mich trotzdem auf, weil ich es gerne verteidigt hätte und dass wir da zu Null spielen. Trotzdem muss man auch anerkennen, dass Drochtersen, der Ball kam super gespielt. Moore ist einer der kopfballstärksten Spieler in der Liga. Trotzdem darfst du es besser verteidigen. Und das kann passieren, ja. Und das ist auf jeden Fall auf unserer Agenda, dass wir dort stabiler werden. Genauso bei unseren eigenen Standards. Wir haben in der Saison schon das eine oder andere Tor über Standard gemacht. Nichtsdestotrotz kann man sich da auch verbessern und da setzen wir auf jeden Fall an.
Und ist das ein Schwerpunkt im Training? Ich bin jetzt gerade gedanklich vor allem bei Ecken, wo ich wirklich manchmal denke, okay, das ist gar keine große Chance für uns. Vielleicht können wir lieber einen Einwurf da vorne haben und was Schönes daraus kreieren. Aus der Ecke entsteht gar nicht viel. Ich habe von Julian Boccaccio viele Ecken irgendwie im Kopf, die dann so am Fünfer runterfallen, am kurzen Pfosten. Was macht ihr da im Training?
War jetzt ein bisschen böse, aber ich nehme es dir nicht übel.
Nicht
ich nehme es dir nicht übel. Es ist auf jeden Fall, in der Woche trainieren wir das immer, genauso über Einwürfe. Ich glaube, wir sind bei Einwürfen echt gut, auch wenn man es vielleicht nicht sieht, aber wir sind da wirklich gut. Und bei den Standards, ja klar, wir haben viele Standards und wenn wir ehrlich sind, waren es in den letzten Wochen, haben wir Zielzonen gehabt, die nicht getroffen worden sind und den Schuh müssen wir uns anziehen, klar. Aber wir haben auch andere Standards gehabt, die uns zum Sieg geführt haben. In Lohne treffen wir über Standards. Aber das ist immer, alles ist im Training. Deshalb lade ich euch gerne ein. Wir trainieren in der Woche alles, was wir brauchen. Und dazu gehören auch Standards.
Sehr gut, die Einladung haben wir gehört.
Die nehmen wir auch dankend an. Sebastian, du hast dich schon über meine erste Frage beschwert. Die zweite wird auch mit einem kleinen Augenzwinkern. Wie fühlt sich das an, auch mal ein Spiel gegen Drochtersen zu gewinnen zur Abwechslung? Hast du überhaupt schon eins gegen Drochtersen gewonnen? Also als VfB?
Du hast echt gute Fragen raus heute. Erstmal, ich glaube, in Drochtersen zu gewinnen, das gelingt ja nicht so vielen Mannschaften. Wenn ich es richtig im Kopf habe, ist es mit Abstand die heimstärkste Mannschaft.
13 von 14 Siegen vorher zu Hause.
Wobei wir natürlich auch auswärts punktetechnisch sehr, sehr gute Ausbeute haben. Wissen wir, was sie für eine Qualität haben. Und gerade zu Hause, das ist ja, glaube ich, auch kein Geheimnis, ein nicht ganz einfach zu bespielender Platz dort ist. Und ich fand, das haben wir einfach gut angenommen. Und natürlich freuen wir uns extrem über den Sieg, vor allem auch mit der Niederlage eine Woche vorher. Und ich fand schon, dass die Mannschaft eben da auch eine richtig gute Reaktion gezeigt hat, wohl wissend, dass die Drochtersener Mannschaft extrem schwer zu bespielen ist. Das ist, glaube ich, auch kein Geheimnis.
Auf jeden Fall, Dario hat, glaube ich, von der Monstermoral gesprochen, ne? Nach der Pokalniederlage und dann die Leistung in Drochtersen, würde ich auch sagen, die Mannschaft hat eine Reaktion gezeigt, auf jeden Fall. Aber, und damit können wir dann vielleicht das Spiel in Drochtersen noch abschließen, es gibt ein so ein Aufregerthema im Stadion, auf der Tribüne, bei Heimspielen, bei allen Leuten, die vor dem Stream sitzen. Und ich frage euch gleich auch, ob das bei euch überhaupt so ankommt. Das ist der Spielaufbau über Johnny Peitzmeier. Da waren gerade die beiden Spiele gegen Drochtersen, waren jetzt wieder ein Paradebeispiel dafür. Also jetzt am Freitag geht Johnny da zweimal in Zweikämpfe gegen ein, zwei anlaufende Spieler und dem geneigten VfB-Fan, auch mir, bleibt das Herz stehen. Ist jetzt nicht viel Böses daraus passiert, aber spannend auf jeden Fall. Und dann gab es im Pokalspiel die eine Situation kurz vor der Pause beim 0-2. Lars und ich haben da lang und breit drüber gesprochen. Leon Deichmann und Johnny stehen beim Abstoß. Und überlegen und überlegen und überlegen und kommen dann zu der Erkenntnis, wie in 9 von 10 Fällen, dass sie sich gegenseitig den Ball zuspielen und Johnny dann leider den Gegner mit dem Pass trifft und dann steht es 0-2. Nach dem Spiel, nach dem Pokalspiel, haben viele Spieler der NWZ in den Blog diktiert, das ist die Marschroute. Wir sollen so spielen, das ist der Auftrag. Wenn wir nun merken, über so...
Man muss fairerweise sagen, nicht nur wir sollen so spielen, wir wollen so spielen.
Wir wollen so, Entschuldigung, Feinheiten. Wenn man nun merkt, über etwas längere Zeit, dass eine Marschroute nicht zu dem gewünschten Ziel führt. Wer es gerade nicht sehen kann, bei dem Wort Marschroute ist Dario sich nicht ganz sicher, kannst gleich was sagen. Muss man dann nicht die Marschroute ändern und muss man nicht in einem Spiel wie das Pokalspiel gegen Drochtersen, wenn man jetzt schon 45 Minuten lang gemerkt hat, die laufen doch vorne an, obwohl wir es gar nicht gedacht haben, muss man dann nicht auch als Spieler so weit sein, zu sagen, da machen wir jetzt mal was anderes?
Ich bin bereit.
Du bist bereit? Und wir müssen es immer dazu sagen, weil morgen alle, die morgen auf Spotify und sonst wo hören, die wissen nicht, dass Darius sich jetzt gerade aufgerichtet hat. Ja? 2 Sekunden überlegt, ich gebe ihm jetzt auch noch die Zeit, dadurch, dass ich rede. Und jetzt kommt was.
Man darf auf Preis gehen, dass er vorher überlegt hat, wenn es eine schwierigere Frage wird, mal aufzustehen, weil er das normalerweise vor der Mannschaft auch so macht.
Genau, ich überlege echt aufzustehen, aber ich bleibe erstmal sitzen. Gut. Erstmal danke, dass du es nochmal erwähnt hast. Die Moral. Wir sind alle mit einer riesen Erwartung vor einer Woche ins Pokalspiel gegangen und wollten dieses Spiel unbedingt gewinnen, um ins Finale einzuziehen. Und spielen das Spiel, wie es gelaufen ist und sind total frustriert, auch am Boden, weil wir einfach für uns dieses Spiel gewinnen wollten. Und dann fährst du eine Woche später zur heimstärksten Mannschaft, und spielst so ein Spiel, wie du spielst. Nochmal nach 15 Minuten mit dem Lattentreffer, wo wir wieder im Spielaufbau den Ball verlieren. So eine Moral, so einen Charakter zu zeigen, ist nicht selbstverständlich, denn der Druck ist einfach riesig. Und ich glaube, da kann sich jeder hineinversetzen. Im Leben hat man mit Sicherheit schon mal Phasen gehabt, die nicht gut waren. Und dann weiß man, wie man selbst drauf ist, wenn man gerade eine schlechte Phase hat. Und dann ist man sehr viel am Zweifeln. Und dass die Mannschaft so abgeliefert hat in Drochtersen, ist für mich ein Riesending. Und das ist für mich, ich möchte die Mannschaft echt loben, weil das ist nicht selbstverständlich, so zu reagieren und so zu spielen und so zurückzukommen und so ein Spiel auf die Platte zu liefern. Und zum Zweiten ist es so, ich kam mit dem Punkt, kann ich mich nicht anfreunden, wenn man sagt, dass es auf Strecke irgendwie nicht funktioniert. Wir waren vor einem Jahr Tabellen 18. oder so ungefähr und machen so eine Entwicklung, wie wir sie gerade haben. Wenn wir die Nachholspiele gewinnen, sind wir Tabellen 2. Und dann fände ich es schwer zu sagen, so wie wir Fußball spielen, warum merkt ihr eigentlich nicht, dass das nicht funktioniert? Das kann ich nicht teilen. Natürlich war es fehlerhaft. Wir haben gegen Drochtersen auf die Mütze bekommen im Pokal. Wir haben trotzdem unsere DNA, die wir einfach haben und sagen, wir wollen Fußball spielen und ich möchte Fußball spielen, solange ich Trainer bin und den Verein habe, der mir den Rücken stärkt und sagt, Dario, wir wollen so Fußball spielen, werden wir das durchziehen. Ich möchte keine Mannschaft haben, die den Ball nach vorne schlägt und auf Glück hofft. Und ich möchte ihr Mut zusprechen und sagen, wenn ihr einen Fehler macht, dürft ihr das machen. Wir müssen mit den Konsequenzen leben, ja. Wenn wir dabei ein Spiel verlieren oder ein Tor kassieren, dann ist es so. Aber diese Marschroute hat uns auf momentan Platz 4, aber wir haben halt ein paar Spiele weniger gebracht. Und dann kann es nicht so schlecht sein, wie es dann gerade für mich rübergekommen ist. Ich weiß, ich verstehe dich, aber ich werde der Mannschaft einen Teufel sagen, dass sie aufhören soll, so Fußball zu spielen.
Okay, nun ist vielleicht das Fußballspiel an sich und der Aufbau über den Torwart sind vielleicht nochmal zwei Paar Schuhe. Also es findet danach ja noch was auf dem Platz statt, bis man dann aufs Tor schießt. Aber du sagst hier eindeutig, das ist die Marschroute, so spielen wir. Das ist meine Idee von Fußball. Und auch wenn es jetzt in letzter Zeit jetzt nicht besonders erfolgreich gewesen ist, war fehlerhaft, sagst du selber, hat vielleicht so auch nicht zu vielen Toren geführt. Das ist erstmal meine Idee von Fußball und so will ich auch weiterspielen.
Das ist unsere Idee.
Also unsere heißt nicht. Du und Ebbe und wer noch?
Nee, das ist die vom Verein. Also wir natürlich besprechen, also ich sitze jetzt nicht da und sage dem VfB, wie wir Fußball zu spielen haben. Das ist eine Sache, ja klar, die wir besprechen als Philosophie. Und wir sind ein Verein, der generell immer in die Favoritenrolle gesteckt wird und viele Mannschaften sich dann gegen uns jetzt vielleicht nicht vorne positionieren. Das heißt, wir brauchen den Ball. Und nochmal, wir sind ja auch da und wollen ja Fußball spielen. Und das beinhaltet, dass wir den Ball am Fuß haben. Und deshalb wollen wir halt versuchen, Fußball zu spielen. Und wenn wir halt auch angelaufen werden, brauchen wir Lösungen. Und dann ist eine Option, mit dem Torwart zu spielen, weil er dann meistens derjenige ist, der die freie Aktion hat. Und ich kann es total verstehen. Ich bin total bei euch, wenn das dann sehr riskant ist und wenn es auch dann mal schief geht, dass man daran irgendwie zweifelt. Aber wir versuchen halt intern diese Zweifel komplett wegzulegen, weil da müsste ich ja gefühlt nach jeder Niederlage komplett alles ändern, weil ich merke, oh, das funktioniert nicht, lass uns mal was anderes spielen. Jetzt spielen wir vielleicht nur auf lange Bälle. Oh, die langen Bälle funktionieren nicht, lass uns mal nur über Standards gehen. Oh, die Standards kommen auch nicht, dann lass uns mal dahin. Und ich glaube schon, dass das es ist riskant, ja, aber es gehört ein Stück weit zu uns. Und hat uns da hingebracht, wo wir hin sind. Worüber wir gerne reden können, ist das Verfeinern, das Verbessern und die Entwicklung. Aber die Entwicklung hat uns, wie gesagt, von Tabellenplatz 18 bis nach oben gebracht. Und deshalb ist es, glaube ich, ein guter Weg.
Okay, ich wollte vielleicht Sebastian noch einmal fragen, weil jetzt von Philosophie des Vereins die Rede gewesen ist. Nun ist Dario noch gar nicht so unendlich lange wieder da. Ihr habt ja den Trainer dann ausgesucht. Gab es die Philosophie schon vorher und da hat Dario zugepasst oder kam Dario wieder und hat gesagt, lass uns doch jetzt mal diese Philosophie machen?
Ich wollte gerade nicht reingerätschen sozusagen, weil du die Frage natürlich an Dario gestellt hast. Trotzdem ist sie natürlich für uns als Verein auch nicht ganz unwichtig. Ne? Und wir diskutieren natürlich viel und analysieren natürlich auch solche Situationen, das ist ja ganz klar. Und grundsätzlich in meinen Augen darf Fußball natürlich nie dogmatisch sein. Also wir dürfen natürlich jetzt nicht sagen, okay, wir wollen Fußball spielen und keine Ahnung, jetzt vor 4 Wochen riesen Schnee auf dem Platz, dann müssen wir sicherlich unser Spiel auch mal anpassen. Ja, und das gehört natürlich auch zu einer guten Mannschaft dazu, die das dann in solchen Momenten schafft. Wir haben natürlich letzte Woche nach dem Fehler von Johnny auch mit ihm gesprochen, wo wir sagen, grundsätzlich wollen wir natürlich, dass du hinten raus spielst, aber wenn dann vielleicht mal die 48. Minute ist, wir gerade 5 Minuten vorher ein Gegentor bekommen haben, dann ist es auch nicht verboten, mal einen langen Ball auf Mats zu spielen. Okay. Ja, deswegen, also vielleicht wird das ein bisschen deutlich. Natürlich wollen wir auf der einen Seite Fußball spielen und wir werden auch weiter einen fußballerischen Ansatz wählen als VfB Oldenburg und eben nicht nur, ich sag mal, vielleicht übers Umschalten kommen, wobei das auch immer ein Stilmittel sein kann, aber eben nie dogmatisch. Und ich glaube, das trifft es nochmal ganz gut.
Jetzt bringt euch der Sieg theoretisch Platz 2, wenn ihr denn die Nachholspiele gewinnt. 6 Punkte wären es dann auf Meppen. Gibt es das zarte Pflänzchen Hoffnung? Gibt es das noch oder ist das abgehakt für die Saison?
Was glaubst du denn, Lars?
Ich schätze, du wirst der Mannschaft sagen, wir müssen dran glauben, solange es geht.
So ist es. Nein, also wer wäre ich als Trainer, wenn ich jetzt sage, Leute, Meppen hat so viele Punkte Vorsprung und ja, wir haben ja 3 Spiele weniger, die müssen wir erstmal gewinnen und hin und her. Wir wollen unsere Aufgabe machen, wir wollen am Ende zusehen, dass wir unsere Aufgabe gelöst haben, so wie wir es machen können, bestmöglich. Und schauen, es liegt ja nicht alles in unserer Hand, aber wir wollen jedes Spiel für uns erfolgreich bestreiten und das ist das A und O. Und ich glaube, das haben wir jetzt in Drochtersen gut gezeigt, weil nochmal, das ist die beste Heimmannschaft. Die schlägst du nicht einfach so und wir haben souverän 3-1 gewonnen.
Wir wollen, und damit können wir so ein bisschen überleiten auf den Blog, dass wir uns so ein bisschen die gesamte Saison natürlich auch mit euch angucken wollen. Natürlich auch über die starke Hinrunde sprechen und was euch ausgezeichnet hat. Wir erinnern uns alle an den enttäuschenden Fehlstart gegen Jedlo. Im Nachhinein kann man sagen, der Gegner war auch stärker, als man vielleicht am ersten Spieltag erwartet hat. Die 10 Siege-Serie danach, die, glaube ich, alle hier mitgerissen hat. Tabellenführung, Euphorie, Chance auf die Meisterschaft und den damit verbundenen Aufstieg. Was hat die Mannschaft in dieser Phase ausgezeichnet?
Es ist die Frage, weil ich weiß auch, was du hinaus möchtest, glaube ich.
Glaubst du?
Ja, ich glaube, die Hinrunde war super. Warum ist die Rückrunde so?
So scharf würde ich es nicht formulieren, aber in der Richtung.
Wobei ich halt sage, wir haben die Möglichkeit, mehr Punkte in der Rückrunde zu holen als in der Hinrunde, wenn wir sie erfolgreich bestreiten. Diese Frage ist wirklich nicht in meinen Augen so einfach zu beantworten und auch so kurz, weil.
Und wir haben Zeit.
Ja, wir müssen überlegen, wo sind wir hergekommen? Also wir sind in die Saison gestartet mit einer relativ überschaubaren Vorsaison und haben die Mannschaft beibehalten, haben 2 Spieler nur dazugeholt. Und dann war es ja auch so, dass die Liga uns jetzt auch nicht so richtig greifen konnte und wir natürlich dann auch mit dem ersten Spiel, was wir haben, verlieren, spielt natürlich auch wieder in die Karten. Dann heißt es, wir sind doch noch nicht so weit, um dann etwas befreiter zu spielen und die Dinge, die Inhalte, die wir trainiert haben, wurden dann versucht umzusetzen und wir wurden auch ganz anders wahrgenommen und aufgenommen in den ersten Wochen und ja, es hat dann auch, ja, ich will es jetzt nicht Matchglück nennen, aber es war ja damals in der Hinrunde so, da war die erste Chance drin und alles lief ein bisschen leichter, alles lief ein bisschen einfacher und schneller. Und dann verändert sich ja auch irgendwann mal was. Es ist ja nicht so, dass alles so bleibt. Spätestens mit dem 3., 4., 5., 6. Sieg, was wir hintereinander fahren, ist der Gegner ja natürlich dann auch anders. Das ist alles, wie gesagt, das Thema ist viel zu groß, um es so als Lappalie stehen zu lassen. Aber der Platz wird schlechter, die Witterungsbedingungen werden anders, der Gegner sieht uns anders. Dann ist das Matchglück vielleicht nicht 100% bei uns. Der erste Ball geht halt mal nicht rein, der zweite geht dann auch nicht rein. Dann fängt man an zu überlegen. Der Druck wird auch anders. Deshalb dieser Punkt ist ganz anders, weil am Anfang der Saison wollten wir einfach mal schauen, was heißt schauen, einfach mal auch gut starten, weil in den 2 Jahren zuvor sind wir einfach auch schlecht gestartet. Und das zeigt sich einfach jetzt wieder, dass das keine Phrase war, die wir rausgehauen haben. Es war einfach elementar wichtig, einfach mal gut zu starten. Und wir haben doch auch alle gesehen nach dem ersten Spieltag gegen Jedlo, wie alle auf einmal wieder gesagt haben, scheiße, es wird genauso wie vorher. Und da mussten wir uns auch finden. Und die Phase, die wir da hatten, war immens wichtig für uns als Entwicklung. Aber auch diese Entwicklung verändert sich durch andere Spiele, andere Charaktere oder andere Wahrnehmungen der Gegner. Und das hat sich natürlich auch alles geändert. Und dann muss man auch sagen, dass wir den einen oder anderen Punkt dann danach einfach auch blöd haben liegen lassen. Und das liegt dann natürlich auch ganz klar an uns.
Ich will vielleicht noch, ein, zwei Punkte auch reingeben. Für mich ist ein großer Punkt auch das Thema Effektivität. Also wir haben wirklich in dieser Phase, und das hat Dario ja gerade angesprochen, oft auch relativ früh auch eine 1-0 gemacht und sind dann so wirklich ins Rollen gekommen, was uns natürlich dann auch eine gewisse Leichtigkeit gebracht hat. Und diese zwei Dinge sind uns in meinen Augen jetzt gerade natürlich dann so Richtung Dezember und dann jetzt eben auch nach der Winterpause ein bisschen abhanden gekommen. Jetzt haben wir natürlich am Wochenende haben wir ein Stück weit diese Effektivität wiedergefunden und da gilt es natürlich jetzt auch anzusetzen. Also ich glaube, es ist also natürlich ist es vielschichtiger, also als dass wir jetzt in zwei Minuten sicherlich alles aufdröseln können. Aber diese Effektivität belegt sich auch am Ende auch in Statistiken, die wir haben, ehrlicherweise. Und wir haben nun mal so, das soll jetzt auch nicht zu sehr ins Detail gehen, aber für den einen oder anderen Hörer vielleicht doch ganz interessant, beispielsweise die meisten Kontakte in der gegnerischen 16er Box, wie man heute sagt. So, und in dieser Phase, wo wir wirklich diese Siege am Stück hatten, haben wir dort auch eine hohe Effektivität und eine hohe Anzahl dieser Torchancen genutzt. Und das haben wir in den letzten Wochen nicht gemacht. Und dann kam natürlich sicherlich auch dazu, dass wir für eine absolute Top-Mannschaft in meinen Augen auch ein Stück weit zu viele Gegentore bekommen haben. Und das als Summe dann, wenn du dann vielleicht nicht mehr diese Effektivität vorm Tor hast und hin und wieder auch mal mehr als ein Tor bekommst, dann dazu geführt, dass wir das eine oder andere Spiel nicht gewonnen haben. Und da gilt es natürlich wieder dran zu arbeiten.
Kurze Werbepause.
Diese Folge wird präsentiert von Flora Gard, Partner des VfB Oldenburg und eurer Pflanzen. Denn wir wissen, eine Top-Blumenerde ist wie ein gutes Team. Stabil, optimal abgestimmt und eine starke Grundlage dafür, über sich hinauszuwachsen.
Anpfiff zur zweiten Podcast-Halbzeit.
Also aus meiner Sicht sah es auch so aus, dass die Effektivität das ganz große Ding gewesen ist. Zu Beginn der Saison hat Mats Fackler alles getroffen, was man treffen konnte. Wunderbarer Einkauf, kann man gar nicht anders sagen. Dann ebbte das ab, dann hat er seine Phase gehabt, wo er gar nicht mehr getroffen hat. Und mein Eindruck ist gewesen, dass die Mannschaft das nicht auffangen konnte. Als er nicht mehr getroffen hat, da haben die anderen auch nicht mehr so effektiv gespielt wie vorher. Wie habt ihr das gesehen?
Ja, ich würde es jetzt natürlich nicht an Mats festmachen, weil er hat, glaube ich, insgesamt 25 Scorer-Punkte.
Umso entscheidender waren die Zeit, dass er nicht
getroffen hat. Da sind wir natürlich erstmal sehr, sehr zufrieden mit, wie wir mit seiner ganzen Personalie sehr zufrieden sind, weil der Junge unfassbar viel in unseren Verein reinbringt, seine ganze Energie, seine ganze positive Art, die tut uns sehr, sehr gut und sind da echt auch super froh, dass er gesagt hat, er möchte den Weg weiter mit uns gehen. Und er hat, aber da gebe ich dir recht, natürlich in dieser Phase, glaube ich, 5-6 Spiele auch nicht getroffen. Ich erinnere mich an, ich glaube, im Bremer SV, wo er einen Innenpfosten trifft. Also klar, waren das natürlich Dinge, aber wir haben ja 11 Leute auf dem Platz, ne? Und wenn dann Mats vielleicht mal nicht trifft, sind natürlich auch andere Jungs gefragt. Also von daher würde ich es ungern an ihm persönlich festmachen, weil er dafür einfach eine zu tolle Saison spielt. Aber na klar, wenn du natürlich dann eigentlich am Fließband triffst und dann mal 5-6 Spiele nicht, dann stellt dir natürlich dann diese Frage auch, klar.
Was hat man dann geändert? Also wenn wir uns einig sind, dass es die Effektivität ist, Dario, was kannst du als Trainer im Training dann machen? Die Chancen wurden in jedem Spiel rausgespielt, nur das Heimspiel gegen Meppen nicht. Ansonsten haben wir in jedem Spiel genug Chancen gehabt, um jedes Spiel zu gewinnen. Aber dann ging es irgendwann mit der Effektivität nicht mehr. Was machst du da? Nur Tore schießen, nur Selbstvertrauen im Training oder was macht man dann?
Nein, wir trainieren genauso, wie wir spielen. Also ich verändere nichts. Ich habe aufgehört, Spiel so zu zerfleddern, dass es zu einfach wird. Also wir trainieren genau das, was ihr im Spiel seht. Das heißt, wir fangen hinten an mit dem Torwart am Ball und versuchen hinten rauszuspielen, versuchen in die nächste Ebene zu kommen, also den Gegner zu überspielen. Und genauso landen wir dann vorne und wir machen nichts anderes. Also das ist ja besser kannst du ja nicht trainieren, wenn du das Spiel nah trainierst. Das heißt, wir spielen die Spielszenen aus, die wir in dem Spiel meistens vorsehen. Und wenn dann, sagen wir mal, Rafa oder Aurel außen durch ist, muss er jemanden finden und derjenige muss den Ball reinmachen. Und es ist sehr schwierig, es ist müßig, darüber zu sprechen. Wir trainieren und wenn man dann eine Phase hat, wo wir dann vielleicht die Effektivität einfach nicht mehr hatten, zu sagen, ja, was macht man besser, aber wir haben den Jungs das gegeben, was sie im Spiel brauchen. Und es war dann einfach so, dass dann die Bälle aus unterschiedlichen Gründen da nicht reingegangen sind. Und da arbeiten wir aber weiter dran.
Kann ich nochmal ja, einen bitte. Punkt dazu sagen? Ich möchte jetzt auch nicht zu sehr auf diesem einen Punkt jetzt rumreiten, aber es ist für mich schon ein Thema, was, also ich möchte nicht, dass wir das jetzt nur auf die Offensive irgendwie reduzieren. Natürlich Effektivität, wenn wir gegen Lohne eine Vielzahl von Chancen haben, dann müssen sicherlich auch mehr als ein Tor rausspringen. Trotzdem, wenn ich an das Spiel in Hannover denke, wenn du auswärts zwei Tore machst, muss das doch mal reichen zum Sieg. Also das ist für mich immer eine ganzheitliche Betrachtung. Einmal klar, sicherlich vorne, wo wir hätten noch mehr Tore schießen können, was eben auch statistisch belegbar ist, aber eben hinten hätten wir dann auch weniger bekommen können. Wenn ich habe es, glaube ich, heute Mittag noch gelesen, Schalke 04, glaube ich, in der zweiten Liga, die auch nicht so besonders viele Tore geschossen haben, aber relativ wenig oder ich glaube, die Liga weit wenigsten bekommen haben, dann stehst du auch oben. Also das hat ja mal zwei Seiten der Medaille. Und deswegen sage ich einmal natürlich, dass wir vorne effektiver werden müssen, aber genauso auch sicherlich hinten öfter zu Null spielen, als wir es bisher gemacht haben.
Absolut. Wir haben vorhin von Spielglück gesprochen, was vielleicht in einer gewissen Phase nicht mehr da gewesen ist. Und wir haben gerade schon, Lars, du hast es gesagt, über die Chancen auf die Meisterschaft gesprochen. Klar, ist rechnerisch noch möglich. Meppen hat noch 5 Spiele. Die müssen 3-mal patzen. Ich glaube, das ist eher die Schwierigkeit. Der VfB hat noch 8 Spiele, geht in alle diese 8 Spiele als Favorit. Ich glaube auf jeden Fall, Dario, dass ihr die Spiele gewinnen könnt. Ich habe das zu Beginn der Restrunde schon zu Lars gesagt. Der VfB Oldenburg hat das Potenzial, alle restlichen Spiele zu gewinnen. Das glaube ich auch weiterhin. Ich sehe es nur bei Meppen schwierig, dass sie von 5 Spielen noch 3-mal patzen. Ich habe mir außerdem, ich bin beim Spielglück, nochmal angeguckt. Meppen hat in 10 Spielen nach der 85. Minute die entscheidenden Tore geschossen. In 10 Spielen. Das ist natürlich nicht nur Glück, sondern das erarbeitet man sich. Aber mein Gefühl, und ich sage immer, lass uns Dinge nicht aufgeben, die noch möglich sind. Da bleibe ich auch dabei. Der VfB Oldenburg kann noch Meister werden und kann noch aufsteigen. Alles gut. Aber Meppen hat auch so ein Jahr, wo es läuft. Und da gewinnst du in Schöning 1-0 durch so ein schönes Tor, machst sonst aber auch nicht viel. Und so war die Aufstiegssaison beim VfB auch 22. Da sind auch die Dinge einfach gelaufen. Da drehst du am Ende ein Spiel gegen HSV 2 noch, weil auch der Torwart mal vorbeigreift. Da kommt der Wind, wenn Raphael Brandt eine Ecke gegen Flensburg reindreht. Manchmal gibt es so ein Jahr, ne? Und meine große Befürchtung ist leider, dass es im Emsland gerade so ein Jahr gibt.
Und genau das können wir nicht beeinflussen.
Exakt, exakt.
Wir können nur unsere Spiele beeinflussen und da legen wir den Fokus drauf und alles andere müsstest du dich jetzt ins Auto setzen, nach Meppen fahren und sie fragen, aber das können wir nicht beeinflussen.
Das würde ich gerne vermeiden wollen. Was übrigens Dario was Dario und Sebastian übrigens auch nicht beeinflussen konnten, sie trinken beide Wasser, hier gab es nur Emslandquelle, sehe ich gerade bei euch. Und Lars und ich trinken Krombacher, das darf man ja auch sagen.
Standesgemäß, ja.
Standesgemäß, absolut. Genau.
Wir haben aber keine Werbepartnerschaft. Also.
Noch nicht.
Ja, müssen wir mal dran arbeiten.
Ja, also wir halten fest, die Chance auf den Aufstieg ist noch da, feuerfrei.
Punktetechnisch können wir das machen, also ja. Es ist noch möglich. Also nochmal, also wir hatten es vorher schon, wer uns kennt, ist, weiß, dass wir versuchen, jedes Spiel zu gewinnen und dann schauen wir, was bei rauskommt.
Ist das schon wieder das Phrasenschwein eigentlich?
Nee.
Lars, was sagst du?
Ich würde schon sagen.
Schon, ne? Der Schiedsrichter Blanke sagt ja. Habt ihr noch Kleingeld bei euch am Tisch?
Kommt gleich.
Nee, mal, mach mal jetzt bitte. Du stehst doch eh...
Oh Gott. Also Dario, ich krieg jedes, also ich höre euer Podcast wirklich, ich finde, da hätte auch ein bisschen mehr drin sein können, aber es ist in Ordnung.
Wir arbeiten ja heute jetzt mit dir daran, das ist doch gut.
Vielleicht auch nochmal von mir so einen kleinen Input dazu, während Dario hier die 2 Euro ins Phrasenschwein packt. Natürlich kann ich auch verstehen, dass ihr natürlich fragt und wie ist es mit den Konkurrenten und so weiter. Für uns ist am Ende entscheidend, dass wir natürlich also grundsätzlich und momentan natürlich auch, aber auch für die Zukunft auf uns schauen und die Dinge, die wir eben nicht gut machen, was ich gerade versucht habe, auch schon kurz anzudeuten, die besser zu machen, um uns auch dann am Ende weiterzuentwickeln. Weil nur darauf zu hoffen, dass irgendwie auch in den nächsten Jahren irgendeine andere Mannschaft vielleicht patzt oder Fehler macht oder so, das glaube ich sollte nicht die Art und Weise sein, sondern wir wollen versuchen, auf uns zu schauen, die Fehler, die wir natürlich intern auch hat. Ist es okay bei euch? Oder?
Ja, okay. Ich hab dir gerade zugestimmt.
Okay, ja, okay. Die wir natürlich intern auch analysieren und diskutieren, versuchen dann eben besser zu machen und darüber hinaus natürlich dann die Mannschaft zu entwickeln. Und dann bin ich einfach davon überzeugt, dass du dann auch irgendwann vielleicht auch das Matchglück wieder auf deiner Seite hast, wenn du hart arbeitest, dass dann vielleicht auch der Gegner nicht so spielt, dass er in der zehnmal in der 90. Minute für ein Tor macht. Und deswegen, also ich glaube, wir tun immer gut daran, auch auf uns zu schauen, auch also nicht nur mit der Mannschaft, sondern generell auch als Verein.
Absolut. Und was ich gerade nur zu Lars sagte, um diesen Punkt abzuschließen, der VfB Oldenburg ist nicht als einer der Top-Favoriten in diese Saison gegangen. Und punktetechnisch oder vom Schnitt der Spiele und der Punkte ist es im Augenblick schon so, dass ihr Zweiter seid, gefühlt, auch wenn in der Tabelle noch Vierter ist, aber von den Punkten her Zweiter. Und wenn einer Meppen noch holen kann, dann ist es der VfB Oldenburg und sonst keiner. Und wenn der VfB am Ende Vizemeister in diesem Jahr wird, dann ist es trotzdem eine gute Saison gewesen und dazu könnte man euch dann gratulieren. Also ist alles gut.
Aber nur... Also verstehe ich dich richtig, also du würdest nur gratulieren, wenn wir Zweiter werden, oder?
Ich würde nur zur Vizemeisterschaft gratulieren, wenn ihr Zweiter werdet, ja.
Sehr schlagfertig, Kollege. Wir machen mal so einen kleinen Switch. Wir haben gesagt, wenn wir euch beiden hier nebeneinander schon so sitzen haben, dann wollen wir natürlich auch ein bisschen erfahren, wie redet ihr eigentlich miteinander, wie arbeitet ihr miteinander und uns würde einfach mal grundsätzlich interessieren, was denn so das größte Streitthema im Alltag? Worüber diskutiert ihr am intensivsten?
Also beruflich, ne? Nicht privat.
Genau. Ich glaube und davon gehe ich auch davon aus, dass das nicht nur bei uns so ist, sondern bei vielen Vereinen, dass wir natürlich intern vor allem auch hart über Dinge, über Spieler, über Ausrichtung, über Spiele diskutieren. So, was aber eigentlich. Und das ist, glaube ich, ein sehr, sehr großer Faustpfand, den wir auch in dieser Konstellation haben, dass es bisher nicht immer auch intern geblieben ist. Natürlich gibt es nach Spielen unterschiedliche Sichtweisen. Also wir haben es vorhin angesprochen. Ihr habt die Thematik beispielsweise mit einem Spielaufbau oder mit einer Art und Weise, wie wir spielen. Natürlich diskutieren wir darüber und versuchen das immer auch ein Stück weit anzupassen. Und auch wenn ich jetzt kein Riesenfreund davon bin, auch ein Spiel auf den Gegner anzupassen, bedingt ist natürlich dieses Spiel manchmal, wenn du eben jetzt vielleicht in Drochtersen spielst und der Platz wirklich in einem nicht guten Zustand ist, dann müssen wir vielleicht mal über was anderes nachdenken, als wenn du, keine Ahnung, in was weiß ich, bei einer zweiten Mannschaft auf dem Kunstrasen spielst, ne? Und aber grundsätzlich glaube ich, dass das sehr, sehr wichtig ist, dass du intern sehr, sehr hart diskutieren kannst und da auch keiner ein Blatt vor den Mund nimmt. Und das betrifft nicht nur Dario und mich, sondern betrifft uns als gesamten Verein, das betrifft das Trainerteam, das betrifft unseren Vorstand, Gesellschafter etc. Also das ist, glaube ich, ein wichtiger Faustpfand, den wir beim VfB haben, in meinen Augen.
Nun sind ja nicht alle da, die du gerade angesprochen hast, aber ihr beide sitzt hier dankenswerterweise bei uns. Wie ist das denn in der Praxis? Wie oft seid ihr euch denn uneinig?
Uneinig, also das hört sich jetzt so
hart streiten, so an,
ihr müsst der gleichen Meinung sein. Also
Das ist überhaupt nicht meine Meinung, der gleichen Meinung sein ist immer schlecht.
Genau, das glaube ich, ist auch nicht zielführend. Also wenn wir über eine Analyse vom Spiel sprechen oder über einen kommenden Gegner, natürlich haben wir dort, nicht nur wir beide, mit dem ganzen Trainer unterschiedliche Sichtweisen, die sozusagen vielleicht den Gegner betreffen, die Ausrichtung des Gegners betreffen, unsere Ausrichtung, wie wir dagegen spielen, also jetzt um rein beim Sportlichen zu bleiben. Und das findet natürlich irgendwo im offenen Austausch statt. Und da geht es dann auch nicht nur um uns zwei, sondern um das gesamte Team. Und wir fordern auch von dem gesamten Team ein, ihre Meinung dort zu sagen. Also ich fände es katastrophal, wenn wir irgendwo da hinkommen würden, weil dass der Chef sagt, wir wollen jetzt mit Dreierkette spielen und alle sagen, ja super, machen wir und sehen es aber anders. Also das kann doch nicht der Weg sein, den wir irgendwie gehen. Und von daher hoffe ich, dass das deine Frage ein Stück weit zumindest beantwortet.
Absolut. Wie ist das zum Beispiel bei Neuverpflichtung? Großes Thema in den vergangenen 12 Monaten. Im Sommer sind im Grunde nur zwei Zugänge gekommen. Zwei zugegebenermaßen sehr, sehr starke Zugänge. Im Winter Platz 2, 3 Punkte hinter Platz 1, direkter Aufstiegsplatz dieses Jahr, kommt gar kein Neuzugang.
Ja, also erstmal grundsätzlich, und deswegen finde ich gut, dass du ein bisschen ausholst, haben wir letzte Saison nach der extrem schwierigen Hinserie mit einer, glaube ich, schon sehr, sehr ordentlichen, punktetechnisch ordentlichen Rückserie, wo wir, glaube ich, schon, ich glaube Zweiter waren nach Havelse.
Ja, Dritter, glaube ich.
Oder Dritter, ja. Haben wir uns zusammengesetzt und haben natürlich überlegt, was wir machen. Wir haben ja vom Grundsatz her, das habe ich auch öfter betont, eigentlich beim VfB immer eine Konstellation, dass wir versuchen, die Jungs ja irgendwie auch relativ langfristig für Regionalliga-Verhältnisse zu halten. Irgendwo auch durch, wenn wir nicht nur an Rafa Brandt denken, an Leon Deichmann denken, an Nico Kniestock denke, könnte ich noch weitere nennen, dadurch auch eine gewisse Identität zu schaffen. Also sprich, dass die Jungs sich auch, und das kann ich, glaube ich, für alle sprechen, die jetzt länger hier sind, die sich total mit diesem Verein identifizieren Und diesen Grundsatz haben wir erstmal. Natürlich wollen wir uns immer auch weiterentwickeln. Und im Fußball wird es immer so sein, dass du auch, ja, dass du A, nicht jeden von dem Weg überzeugen kannst und B, auch, ja, immer mal auch kleinere Veränderungen da sind. Aber jetzt haben wir uns letztes Jahr hingesetzt und haben gesagt, was machen wir? Und das, wir müssen ja ehrlich sein, der Weg war jetzt nicht bei allen so, dass alle draußen und alle Fans und alle Zuschauer gesagt haben, ey, super, dass ihr jetzt nach so einer schwierigen Saison auch noch die ganzen Verträge verlängert. Und trotzdem sehen wir uns natürlich im Endeffekt irgendwo jetzt ein Stück weit bestätigt, weil wir gesagt haben, Mensch, wir haben was in den Jungs gesehen, das Trainerteam hat was in denen gesehen, wir von der sportlichen Leitung, sage ich mal, dann nehme ich nicht nur mich, sondern nehme ich einen Andi Boll, nehme ich einen Thomas Schaaf am Ende mit dazu, nehme ich natürlich auch unsere Nachwuchsleitung dazu, die natürlich über Dinge diskutieren, haben diesen Weg dann irgendwo eingeschlagen und der ja jetzt erstmal auf dem Blatt Papier nicht unerfolgreich war. Dann haben wir im Sommer als Neuzugänge, du hast es gerade angesprochen, natürlich, wir haben Vincent Hagen aus der Jugend geholt, aber als Externe haben wir jetzt natürlich vor allem Mats und Goofy dazugeholt, die uns, und das war unser Ansatz, wenn wir wen dazuholen, dass sie diese Jungs uns wirklich deutlich verstärken. Das war unser Anspruch am Ende. Ja, ich finde es gut, dass du vorhin auch diese Jungs gelobt hast, weil ich glaube, dass sie uns sehr, sehr gut tun. Ne? Und diesen Weg wollen wir eigentlich auch weitergehen. Ich kann natürlich verstehen, dass viele Leute sagen, Mensch, im Sommer andere Vereine, die vielleicht 15, 16, 17 Neuzugänge geholt haben, die dann auch medial sehr, sehr präsent waren in dieser Phase, wo man schon gesagt hat, Mensch, was ist beim VfB los? Die holen noch 15 Neuzugänge, die hauen euch weg am Ende. Und wir konnten ja am Ende nur das machen, wovon wir ein Stück weit wovon wir überzeugt waren. Und dass das dann auch nicht immer nur auf offene Ohren stößt, ist, war uns dann klar. Trotzdem sehen wir uns dann ein Stück weit natürlich jetzt auch bestätigt, dass dieser Weg richtig war. Und natürlich diskutieren wir dann auch Namen und sind auch nicht immer einer Meinung. Aber wenn wir dann damit rausgehen, dann ist es, dass wir mit einer Sprache sprechen. Und das ist, glaube ich, auch richtig.
Dario, jetzt sind wir hier in einer kleinen, gemütlichen Runde. Wir können offen sprechen. Warst du dir im Winter auch so sicher? Wir brauchen keinen neuen?
Nee, nochmal, entschuldige, wenn ich jetzt einfach noch einmal. Also es hat, nee, wir haben nie gesagt, wir brauchen keinen neuen. Nochmal, wir haben glaube ich, eine, und ich hoffe, dass das viele so sehen, eine sehr, 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 sehr gute Mannschaft. Und wir haben immer gesagt, dass wir, wenn wir etwas machen wollen, natürlich diese Mannschaft auch versuchen wollen zu verstärken. So. Und natürlich spielen dort immer mehrere Faktoren da rein. Ich meine, das ist einmal natürlich, dass wir eine Überzeugung bei einem Spieler haben müssen. Dann geht es darum, dass dieser Spieler vielleicht auch charakterlich in diese Mannschaft reinpassen muss. Dann sind es am Ende auch natürlich auch wirtschaftliche Faktoren, die eine Rolle spielen müssen. Also wir haben nie gesagt, dass wir keine Spieler holen wollen. Das finde ich wäre jetzt auch ungerecht. Aber trotzdem können wir, glaube ich, auch sagen, dass wir ein großes Vertrauen in diese Mannschaft haben. Also das ich finde, das schließt sich nicht per se aus, Lars.
Danke, Dario.
alles gut.
Jetzt drehst du mir schon wieder das Wort
im Mund. Nein, alles gut, Sebastian. Also war es kein Streitthema im Winter, Dario?
Ich habe mich wirklich in den letzten Jahren schon mental verändert. Also ich habe viel versucht, an mir zu arbeiten und viele Dinge ein bisschen anders zu sehen. Und auch das ist wieder ein Thema, wo ich en masse Zeit gerne hätte. Und weil ich es einfach, das ist mir zu einfach. Die Frage oder die Darstellung ist mir zu einfach. Weil im Endeffekt, egal wie man es macht, kann es gut sein und es kann verkehrt sein. Und das zeigt natürlich dann auch unsere Zusammenarbeit, die wir haben. Also wir besprechen alles und manchmal ist es so, dass es kontrovers ist und manchmal ist es auch total innig. Und da müssen wir einen Weg finden, der passt. Und ich bin froh, dass wir so einen Austausch haben, wie wir ihn haben. Und ich kann euch sagen, dass der nicht immer geradeaus ist, dass er auch mal nach links und rechts geht. Und das ist doch vollkommen in Ordnung. Und genauso ist die Thematik jetzt im Winter. Sebastian hat es ja gerade gesagt. Natürlich ist es nicht so, dass wir gesagt haben von vornherein, wir machen auf jeden Fall gar nichts. Aber es ist die Frage, was wir dann machen wollten. Und wenn ich jetzt dich frage, du arbeitest jetzt hier und hast ein tolles Team, was ein halbes Jahr super performt, dann würde ich dich auch gerne fragen, ob du dann sagst, ja, ich tausche jetzt einfach mal aus. Meine Mitarbeiterin X hat in diesen 6 Monaten so toll gearbeitet. Ich hole jetzt nochmal was Neues dazu.
Ich würde nicht austauschen wollen, aber wenn ich die Chance auf eine Ergänzung hätte?
Klar, wir können über Ergänzung sprechen. Trotzdem ist es auf der einen Seite so, dass wir nicht ergänzen wollten. Wir haben einen tollen Kader, der sich so toll entwickelt hat und wir das nicht nur, das, wir wollen es nicht honorieren. Und wenn wir ehrlich sind, haben die anderen zwei Mannschaften, die mit uns da oben stehen, Drochtersen hat niemanden verpflichtet und Meppen hat einen Ergänzungsspieler dazu geholt. Es ist jetzt auch nicht so, dass die jetzt richtig reingeknallt haben. Und ich denke, dass alle Mannschaften mit ihrer Performance zufrieden waren. Und jetzt natürlich können wir darüber streiten. Und im Endeffekt kann jeder, der das sich einfach halten möchte, kann jetzt sagen, ihr habt jetzt in der Rückrunde, seid ihr nicht rangekommen, ihr habt einen Fehler gemacht, ihr hättet Spieler verpflichten können. Wir haben das wirklich, also das brauche ich gar nicht, ich muss ja nicht wirklich dazu sagen, aber wir haben, na klar, darüber gesprochen und geguckt, was können wir machen, wie können wir vielleicht besser werden, wie können wir uns besser aufstellen, und diesen Austausch hatten wir und haben geguckt, was wir machen können. Im Winter, aber das wisst ihr, glaube ich, auch, oder wer es vielleicht nicht weiß, es ist ja im Winter schon anders als im Sommer. Da ist jetzt nicht alles offen und jeder rennt die Tür ein. Und wir wollten einfach das Konstrukt, was momentan oder in der letzten Zeit einfach gut gearbeitet hat, wollten wir nicht mit irgendwas ergänzen, um jedem hier zu signalisieren, ey Leute, wir machen hier irgendwas. Das musste für uns passen, dass wir sagen, wenn wir was holen, muss das uns mindestens eine Klasse stärker machen. Und wir haben geguckt und geschaut und es hat sich nichts Wirkliches für uns ergeben. Und wir hatten dann mit anderen Spielern einfach nicht die Fantasie, um zu sagen, lass uns das auf jeden Fall machen. Und da steckt so viel dahinter. Und am Ende ist es halt so, wie es Leben ist. Wenn es nicht läuft, wird es einem um die Ohren geworfen. Und wenn wir jetzt Erster geworden, hätte jeder gesagt, ey, super, dass ihr die Mannschaft behalten hättet. Ein Externer hätte euch nur vielleicht irgendwie unruhig gemacht. Es ist so gelaufen, wie es gelaufen ist, aber es ist halt auch einfach etwas umständlicher, das perfekt zu erklären. Aber nochmal für euch.
Oh, ja, und bitte.
Unser Austausch.
Darfst du nicht brauchen, wir brauchen immer so ein bisschen. Zwei,
ja. Unser
nicht für euch.
Unser Austausch ist jede Woche da. Wir besprechen die Spiele, wie sie gelaufen sind. Wir besprechen die Spiele, die sie kommen. Mann, Sebastian hat sehr gut gegen die Murmel gekickt, der hat Fußballahnung. Das wäre für mich fatal, seine Meinung nicht zu hören.
Euer Austausch ist jede Woche da. Ich glaube, man sieht auch, dass ihr beiden gut miteinander harmoniert. Es gibt natürlich eine Frage, die schwebt ein bisschen über allem. Noch ist die Zusammenarbeit ab dem kommenden Sommer nicht gesichert. Woran hakt es denn noch, dass der neue Vertrag noch nicht unterschrieben ist?
Ja, auch eine sehr gute Frage, Lars.
Also, darf ich kurz sagen, ganz kurz dazwischen, weil die meisten Leute hören uns ja nur. Okay. Sebastian fängt jetzt an, das zu beantworten. Ich weiß gar nicht, an wen die Frage ging. Aber
vorher hatte nur an einen von uns beiden.
Also. Alles gut. Aber nur vorher hat er nicht nur in sich rein gelächelt, sondern sehr breit gegrinst. Und jetzt darfst du mal.
Ich glaube, wir haben ja als Verein und Dario hat sich auch schon des Öfteren positioniert, glaube ich, sehr klar gemacht, dass wir uns das vorstellen können, auch dass das über die Saison hinaus weitergeht. Aber es hängen natürlich auch ein paar Dinge an so einer Entscheidung, das muss man ja auch sagen. Das sind natürlich auch wirtschaftliche Faktoren, sind aber vor allem auch inhaltliche Faktoren. So, und jetzt, wenn wir mal jetzt so in den letzten, jetzt ehrlicherweise letzte Woche, wo wir natürlich auch zwei wichtige Spiele haben, finde ich, spricht es dann am Ende auch für den Trainer und auch für den Verein, dass wir sagen, okay, in so einer Woche führen wir diese Gespräche dann nicht so intensiv fort, weil wir auch eine Verantwortung diesem Verein gegenüber haben, und das ist erstmal natürlich zu versuchen, diese Spiele zu gewinnen. Ne? Das manchmal, und das kann ich irgendwo auch gut nachvollziehen, für die Öffentlichkeit oder für Außenstehende dann so wirkt, als ob das dann irgendwo, ja, zu lange dauert oder da irgendwas im Busch ist oder so. Also das kann ich jetzt ganz klar verneinen. Wir werden jetzt natürlich diese Gespräche auch weiter intensivieren, müssen jetzt auch schauen, weil wir jetzt diese Woche ehrlicherweise wieder eine englische Woche haben, die jetzt auch nicht unwichtig ist. Und dann werden wir mal schauen, wie das in den nächsten Wochen passiert. Aber ich bin sehr, 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 sehr gut, sehr, sehr guten Mutes, dass wir auch diese Zusammenarbeit weiter fortführen können.
Das klingt schon mal schön. Nun haben wir eben davon gesprochen, dass die Philosophie wichtig ist für den Verein, da ist ein Trainer ganz wichtig. Jetzt haben wir Mitte April, das heißt, Dario, dein Vertrag läuft in 2,5 Monaten aus. Ist es nicht doch spät jetzt schon? Ist es nicht doch wichtig? Und ist das nicht eine Aufgabe, die man trotz Spielen jetzt bewältigen muss?
Also werden wir auch bewältigen, auf jeden Fall. Nochmal, ich kann das verstehen, dass das jetzt von außen auch versucht wird, ein gewisser Druck da reinzubringen.
Nee, lass mich eine Sache noch ergänzen. Es geht jetzt viel um die letzten Minuten, um Spielerverlängerungen und den Kader zusammenhalten und so. Umso wichtiger ist ja, dass der passende Trainer dazu da ist. Wenn wir jetzt alle Verträge wieder verlängern, wovon ich grundsätzlich ein großer Fan bin, und in 2,5 Monaten ist ein ganz neuer Trainer da und der will ganz anders spielen lassen.
Ja. Deswegen sage ich, ich bin sehr, sehr frohen Mutes, dass wir diese Zusammenarbeit auch weiter vorführen werden. Natürlich geht es dann am Ende auch bei einem Trainervertrag sicherlich mehr um andere Dinge noch als beim reinen Spielervertrag. Deswegen kann sich das manchmal in meinen Augen auch ein bisschen ziehen. Natürlich wird diese, also ich sag mal, wenn wir jetzt mit einem Spieler über eine Verlängerung reden, dann ist das natürlich nicht nur ich dabei, sondern das ist natürlich auch ein ganzheitliches Gespräch, was wir mit den Jungs führen und sie versuchen von unserem Weg zu überzeugen. Und da ist Dario eine sehr, sehr wichtige Personalie da drin. Das ist klar. Und deswegen würde es nicht darauf runterbrechen, dass er jetzt sozusagen nur keinen Vertrag mehr hat, sondern nochmal, also ich glaube, wir haben beide signalisiert, dass wir uns das sehr, sehr gut vorstellen können. Dieses Signal haben wir, glaube ich, auch mehrmals gesendet und jetzt lasst uns mal ein bisschen abwarten und gucken, in welche Richtung das geht. Ich bin sehr, sehr positiv gestimmt, dass wir auch vielleicht nächstes Jahr nochmal einen Podcast hier zusammen machen können.
Oh, das klingt gut. Und Dario lächelt jetzt, dabei.
Wenn ihr uns einladet natürlich. Also ich hoffe, das macht ihr dann auch, Lars.
Selbstverständlich. Ja. Ihr kommt jedes Jahr, wenn ihr weiterhin da seid. Also daran soll es nicht scheitern. Dario, du hast, glaube ich, das ist so ungefähr 2 Wochen her, auch schon mit mir im Gespräch drüber gesprochen, auf Nachfrage, hast von deiner besonderen Bindung zwischen Verein, Stadt und Fans gesprochen und gesagt, dass es eigentlich auch nur noch eine Frage der Zeit ist. Was macht den VfB denn aus und warum willst du gerne hierbleiben?
Warum bleibst du hier, Olle?
Also ich habe den VfB vor meiner Zeit anders wahrgenommen. Das muss ich offen und ehrlich wiedergeben. Ganz anders wahrgenommen. Und seitdem ich hier bin.
Wie anders denn? Wie war das denn? War das so ein ganz aufblühender, sympathischer Verein oder lief da immer alles gut? Oder?
Ja, es war schwierig natürlich. Ich war Spieler beim SV Wilhelmshaven, dann sieht man es natürlich auch immer ein bisschen anders. Und wie treten sie auf?
Das ist ja verziehen mittlerweile, das ist ja alles in Ordnung.
Genau, es ist sehr, sehr lange her. Und aber es ist auch schön, dass man sich dann von der etwas näheren Distanz mal was angucken kann. Und ich muss sagen, seit meinem ersten Tag, in dem ich hier bin, das war natürlich auch schwierig, war dann die Corona-Zeit. Aber ich habe einfach gemerkt, wie dieser Verein auch sein kann und wie die Entwicklung vorangeht. Also wenn ich überlege, wie ich hier gestartet bin 2020, weg von Corona, aber wie die Bedingungen waren, wie die Art und Weise hier war schon komplett anders, wie es jetzt ist. Ich merke, dass dieser Verein wachsen möchte. Ich merke, dass der Aufstieg in die dritte Liga diesen Verein geweckt hat, weil wir immer noch sehr weit weg sind von Strukturen in der dritten Liga, das muss man offen und ehrlich sagen. Nichtsdestotrotz ist unsere Struktur schon in den letzten 5-6 Jahren immens gewachsen. Ich bin sehr gerne hier, weil ich einfach den Verein sehr nah bin, weil sie mir auch natürlich auch ein Stück weit vertrauen. Es ist nicht selbstverständlich, einen Trainer hierher zu holen, ihn zu entlassen und ihn wieder herzuholen. Ich mag jeden einzelnen Zuschauer. Ich sage ich jetzt nicht, weil hier auch Leute sitzen. Diese Dankbarkeit, vor allem in der Phase, wo es nicht läuft, das ist nicht immer so da. Wir sind aufgestiegen damals in die dritte Liga. Man hat bei jedem gemerkt, wie dankbar sie waren, dass wir es geschafft haben. Und jetzt in der Phase, wo es dann nicht lief, nochmal, ich komme hierher zurück, wir gewinnen das erste Spiel 4-0, fahren nach Hamburg und es steht nach einer halben Stunde 0-3 und wir verlieren 5-0 und ich gucke geradeaus und sehe 500-600 Zuschauer, die Fahnen schwenken und uns nicht ausbuhen und uns trotzdem Mut zusprechen. Das macht was mit mir, weil ich sowas sehr schätze und deshalb bin ich sehr, sehr gerne hier. Ich gehe gerne durch die Stadt, ich merke auch dort immer noch die Dankbarkeit nach all den Jahren und auch wenn der eine oder andere vielleicht nicht zufrieden ist, weil der Torwart den Ball vielleicht zu oft hat oder weil wir nicht mit 2 Stürmern spielen oder weil Raphael Brandt auf der falschen Seite spielt, trotzdem muss ich sagen, bin ich sehr, sehr gerne in dieser Stadt, sehr, sehr gerne in diesem Verein und Ja, das sind die Gründe, weshalb ich hier bin und hier bleiben möchte.
Ich würde vielleicht, auch wenn die Frage ja eigentlich an Dario gestellt war, auch noch ganz gerne ein, zwei Punkte mit reinbringen. Und für mich sind es am Ende die Menschen, ehrlicherweise, die das ausmachen. Also wenn ich jetzt hier auch mal heute Abend in die Runde gucke, dass hier fast 100 Leute sind. Ich habe neulich mal zu jemandem gesagt, ich sage, ohne unsere Ehrenamtler könnten wir de facto kein Spiel veranstalten. Dario hat gerade die Zuschauer-Fans angesprochen, wo wir mittlerweile, die jedes Auswärtsspiel eigentlich zum Heimspiel machen, wo wir mittlerweile zu Hause jetzt fast 4000 Zuschauer im Schnitt haben in einem Stadionthema kommen wir ja vielleicht noch zu, aber ich sag mal, in einem überschaubaren Stadion, ich sage immer, auf der Gegengerade musst du eigentlich den Leuten eigentlich normalerweise Geld geben, dass sie sich da bei Wind und Wetter hinstellen. Und diese ganze Atmosphäre macht diesen Verein, glaube ich, schon irgendwo besonders. Und wenn ich sehe, wie viele Leute diesen Verein irgendwo auch im Herzen tragen in dieser Stadt, dann macht das, wie Dario gerade gesagt hatte, macht das was mit uns, definitiv. Führt irgendwie auch zu einer Verantwortung, der wir versuchen, gerecht zu werden, sicherlich mal besser, mal schlechter. Das ist mir nochmal wichtig, das irgendwo auch zu erwähnen.
So, und jetzt hast du schöne Dinge gesagt und die Menschen zu Hause wissen nicht, dass auch viele Ehrenamtler hier im Saal sind und die hast du gerade nicht angeschaut, das brauchst du nicht, aber deswegen sage ich es dir auch nochmal, die sind gerade dahin geschmolzen, als du das gesagt hast.
Ja, nicht weil ich natürlich zu euch so gekippt bin hier, deswegen ist es nicht ganz so einfach,
Es sollte kein Vorwurf sein, ich wollte es nur erklären.
Ja.
Sehr gut.
Henning, jetzt muss ich noch einmal den bösen Journalisten geben.
Ja, das bist du ja.
Sebastian, jetzt hast du gesagt, ich bin noch immer beim Thema Vertragsverlängerung. Jetzt hast du gesagt, sehr viel Zeitdruck, wichtige Spiele, wenn ich mir das jetzt angucke. Mittwoch Altona, Sonntag St. Pauli 2, jetzt ist inzwischen terminiert, nächsten Mittwoch Schöning, danach Kickers Emden und dann haben wir schon Mai. Also müssen wir damit rechnen, das zieht sich alles noch sehr lange hin.
Ja, das glaube ich nicht. Wir haben ja nächste Woche beispielsweise, fahren wir nach Schöning einen Tag vorher, sind da auch länger im Hotel. Das ist
da wäre Zeit, eine Unterschrift zu setzen, oder?
Bitte?
Da wäre Zeit, eine Unterschrift zu setzen, oder?
Naja, ich glaube jetzt nicht, dass wir beim im Hotel jetzt eine Unterschrift setzen, aber ich glaube, da können wir uns schon mal auf die Dinge final besprechen, die sicherlich nicht ganz unwichtig sind. Also nochmal, ich kann deine Sichtweise natürlich verstehen, dass du mir irgendwie auch, ich sag mal, einen Zeitrahmen rauslocken möchtest. Nochmal, also ich glaube, dass wir in sehr, sehr guten Gesprächen sind, auf einem sehr, sehr guten Weg. Wir haben viele Dinge bereits besprochen, viele Dinge, uns über viele Dinge auch mit Dario und seinem Berater ausgetauscht und ich bin sehr, sehr positiv gestimmt, dass wir auch zeitnah dort eine finale Einigung bekommen und genau.
Also ich merke gerade, ihr seid irgendwie dafür, seid ihr beide dafür, oder?
Dass du weitermachst?
Ja.
Lars hat dazu keine Meinung, der ist ja...
Ich wollte gerade sagen, ich bin völlig neutral.
Ich habe meine Meinung dazu in den letzten eineinhalb Jahren im Podcast, glaube ich, 24 Mal gesagt. Ich habe gesagt, man muss Dario Fosse wiederholen. Wenn man ihn wiederholt, muss man ihn langfristig halten, bis wir im neuen Stadion spielen und dann irgendwann in die Champions
League. Nein, ich meine, genau. Ja.
Aber Sebastian, Satz nur, ich wollte Dario einmal loben, weil er hat so schön die Angel ausgeworfen gerade, dass ich hier nur anbeißen konnte.
Und nein, nochmal, also ich glaube, dass das Statement der Menschen hier ist auch Bestätigung genug für Darios Arbeit. Und um nochmal abschließend noch ein bisschen auszuholen. Ich meine, du hast vorhin die Aktion oder die Rückholaktion von Dario angesprochen. Es war ja ehrlicherweise auch nicht so, dass jetzt jeder dort Juhu geschrien hat, wenn du einen Trainer wieder zurückgeholst. Ne? Trotzdem haben wir diese Überzeugung gehabt, irgendwo, dass Dario der Richtige ist, mit seiner Art der Mannschaftsführung, mit seiner Art und Weise, wie er auch den Fußball sieht. Und nochmal, also ich bin sehr, sehr positiv gestimmt, dass wir zeitnah auch da eine finale Einigung hinbekommen können.
Kurze Werbepause.
Diese Folge wird präsentiert von Flora Gard, Partner des VfB Oldenburg und eurer Pflanzen. Denn wir wissen, eine Top-Blumenerde ist wie ein gutes Team. Stabil, optimal abgestimmt und eine starke Grundlage dafür, über sich hinauszuwachsen.
Anpfiff zur zweiten Podcast-Halbzeit.
Du sagst gerade selber nochmal die Rückholaktion. Da vielleicht nochmal die Frage, hat sich eure Zusammenarbeit verändert? Im Vergleich zum ersten Mal?
Also ich finde, das habe ich Dario auch schon mal gesagt, ich finde, dass er sich extrem weiterentwickelt hat als Trainer. Das ist meine Draufsicht. Sicherlich haben die Lizenzen dazu beigetragen, haben wir auch oft drüber gesprochen, ne? wenn du natürlich Hospitationen vielleicht bei anderen Vereinen hast und guckst, wie die dort arbeiten, weil wir ehrlicherweise, und das ist ja auch kein Geheimnis, sicherlich auch was unser Thema Professionalität im Verein betrifft, auch noch Meter zu gehen haben. Und da waren in meinen Augen diese Eindrücke, Dario, kannst du auch gleich selber natürlich noch was zu sagen, Gold wert. Ich denke, dein Blick aufs Spiel hat sich nochmal verändert, Das sind natürlich Punkte, die für mich oder für uns dann sehr, sehr wichtig sind und die glaube ich, sehr, sehr für Dario sprechen.
Dario, würdest du das auch sagen? Du hast dich verändert, weiterentwickelt in der Zeit zwischen den beiden Perioden beim VfB.
Ja, auf jeden Fall. Ich habe mich auch menschlich verändert. Also ich habe viel gelesen, was mir wichtig ist. Ich habe privat Punkte, wo ich sage, da ist der Austausch gut gewesen und hat mich auch weitergebracht und hat mir andere Sichtweisen gegeben. Was auch schwierig ist, bin ich ehrlich, dadurch, dass ich eine andere Sichtweise pflege, kann ich manche Sichtweisen dann schwer teilen. Aber ich versuche sie zu akzeptieren und es war, um ehrlich zu sein, es war die Hospitation, die Lizenz, hat mich dann schon im Trainerdasein schon sehr stark verändert, was ich auch gebraucht habe, bin ich ehrlich. Ich habe mir vieles alleine so ein bisschen beigebracht in der Zeit, wo ich angefangen habe, Co-Trainer zu sein. Ich hatte tolle Trainer als Spieler, ja, aber es ist jetzt nicht immens viel hängen geblieben und hab geguckt, wie kann ich wachsen und habe viel gelernt. Und Sebastian hat es ja schon gesagt, meine Anfangszeit hier, wenn wir da über Strukturen reden, habe ich förmlich fast alles alleine gemacht, weil die Strukturen nicht so da waren, wie sie jetzt sind. Jetzt bin ich froh, dass ich ein paar Leute neben mir habe, die mich tagtäglich wirklich gut unterstützen können, was ich vor 5, 6 Jahren hier nicht hatte. Und das macht ja auch was mit mir. Und da ist die Zusammenarbeit anders. Aber nochmal, ich habe, glaube ich, schon, dass ich mich entwickelt habe. Es wäre aber auch schade, wenn es nicht so gewesen wäre. Aber nochmal, ich bin auch sehr dankbar, dass ich dann so arbeiten darf, wie ich arbeiten kann.
Sebastian, du hast gerade das Thema Professionalität und das noch ein kleiner Weg zu gehen ist angesprochen. Du bist jetzt seit einiger Zeit nicht nur sportlicher Leiter, sondern eben auch Teil der Geschäftsführung. Der zweite Teil, Thorsten Wirrwachs, ist übrigens auch hier im Raum für diejenigen, die es nicht sehen können. Es schwebt so ein bisschen das Thema über dem Verein, ob ihr in der nächsten Saison auch eine andere sportliche Leitung braucht, weil du sehr eingebunden bist auch in der Geschäftsführung. Was kannst du uns dazu verraten?
Erstmal vielleicht grundsätzlich zu den Nomenklaturen. Also du hast gerade Titel angesprochen, die ehrlichweise für mich persönlich nicht besonders wichtig sind, weil ich glaube, dass wir beim VfB, wir haben ein sehr, sehr kleines Team. Ich habe, wie gerade vorhin, unsere Ehrenamtler angesprochen, die sich im Prinzip jede Woche den Arsch aufreißen, dass wir überhaupt einen Spieltag machen können, dass wir Dinge umsetzen können. Von daher ist erstmal ob ich jetzt Geschäftsführer bin, ob ich jetzt Sportdirektor bin, sportlicher Leiter bin oder wie man auch immer das Kind nennt, ist mir erstmal nicht wirklich, wirklich wichtig. Wichtig ist, dass wir, und das habe ich, versuche ich auch intern vorzuleben, irgendwie, dass wir in einem Team Dinge umsetzen und entscheiden. So, dass wir natürlich grundsätzlich, was das Thema Professionalität betrifft, eine Menge Meter noch zu gehen haben. Ich glaube, das ist kein Geheimnis. Ne? Und wir uns versuchen, in allen Bereichen ja auch breiter aufzustellen. Du hast gerade Thorsten, mein neuer Kollege, du hast ihn angesprochen, der einen tollen Job macht hier. Wir haben beispielsweise vor kurzem haben wir unseren langjährigen Werkstudenten, den Matti, haben wir hauptamtlich eingestellt, der teilweise bis abends um 8, 9 Uhr arbeitet. Das sind alles Menschen, die versuchen, diesen Verein mit nach vorne zu bringen. Und natürlich wollen wir uns auch also nicht nur in allen Strukturen, sei es in der Geschäftsstelle, sei es im Staff-Team, sei es eben auch, ich sag mal, Thema Scouting, also das sind alles natürlich Themen, wo wir uns breiter aufstellen wollen. Wir wissen aber auch, dass wir nicht alles sofort machen können. So, und von daher, glaube ich, tun wir gut daran, irgendwie Stück für Stück unsere Strukturen aufzubauen und nicht den zweiten vom ersten Schritt zu machen.
Du sagst Scouting, der Titel Kaderplaner war in den letzten Wochen immer viel zu lesen.
Nochmal, also ich tue mich schwer mit so einem, also mit so einem Titel, weil es oftmals suggeriert, dass wir schon eine Struktur haben, wo du ein Organigramm hast, wo dann nachher 30 Leute beschäftigt sind. Wir haben 4,5 Leute beschäftigt im Verein, und müssen uns natürlich breiter aufstellen. Und natürlich ist das Thema Scouting extrem wichtig, weil wir eben natürlich nicht über unendlich Geld verfügen und oftmals auch kreative Ideen finden müssen. Wir haben vorhin Mats angesprochen, wo vielleicht auch nicht jedes Jahr oder jeder letztes Jahr gesagt hat, ey, den müsst ihr unbedingt holen, weil er eine schwierige Zeit hatte mit einer Verletzung, mit einer Zeit, wo er nicht absoluter Stammspieler war, aber wir gesagt haben, ey, komm, das kann für uns passen. Ne? Und deswegen ist das natürlich auch ein Bereich, den wir weiter ausbauen wollen, aber eben nicht nur. Und das versuche ich immer wieder auch zu betonen irgendwo, dass wir als ganzer Verein uns weiterentwickeln müssen, weil das war ehrlicherweise ein großes Learning aus der Zeit in der dritten Liga, wo wir ein Stück weit auch an unseren Strukturen gescheitert sind am Ende, weil es wirklich, wenn ich jetzt vor kurzem überlege, wie wir eine Lizenzierung machen für eine dritte Liga, was das an Arbeit bedeutet in diesem kleinen Team, dann sind wir eigentlich wochenlang mit nichts anderem beschäftigt und ich hoffe, dass man da ein bisschen versteht, wo wir eigentlich hinwollen. Und aber eben ganz wichtig, nicht den zweiten Schritt vom ersten zu machen, sondern Stück für Stück weiterzuentwickeln.
Gut, jetzt denken wir schon in die Zukunft. Das wollen wir auch tun. Sehr schön. Also wir hören, der Verein soll sich Schritt für Schritt modernisieren, besser werden. Wir hören, die Gespräche mit dem Trainer laufen ganz wunderbar und alle möchten, dass der Trainer da bleibt. Es gibt eine Philosophie. Es gibt schon Spieler, die verlängert haben. Demai, Mai, Adam, Brandt, Faklam, alle nächste Saison auf jeden Fall noch da. So, gehen wir mal davon aus, ich weiß, das teilen nicht alle im Raum, dass der VfB Oldenburg nächstes Jahr in der Regionalliga spielt und nicht in der dritten Liga. In dieser Saison, die wir jetzt im Augenblick spielen, sind wir eigentlich ohne offensive Zielsetzung gegangen. Nach außen hat keiner gesagt, wir kommen unter die ersten drei oder wir wollen Vizemeister werden hinter Meppen. Aber wir wollen ja nach oben. Was spricht dagegen, für die neue Saison aus Sicht eines Regionalligisten zu sagen, unser Ziel ist es, wir sind der VfB Oldenburg, wir sind hier, Meppen ist ja nächstes Jahr raus, wir sind hier der klangvollste Verein der Regionalliga Nord, wir haben vielleicht nicht von allen das meiste Geld, aber wir sind der VfB Oldenburg, bei uns arbeiten tolle Leute, wir haben einen Zuschauerschnitt von 4.000, die Sonne scheint, heute übrigens nicht, aber bald wieder. Wir wollen Meister werden, wir wollen in die dritte Liga aufsteigen. Muss das nicht die offizielle offensive Zielsetzung des VfB Oldenburg in der Regionalliga sein?
Also erstmal auch vielen Dank für die Frage und ich finde es ja auch echt berechtigt und gut. Grundsätzlich ist es ja so, ich meine, deswegen sagte ich vorhin auch das Thema Stadion kurz angesprochen, wo wir vielleicht gleich auch nochmal drauf zu sprechen kommen. Ja. Wir eigentlich immer gesagt haben, dass wir mit diesem neuen Stadion im Idealfall dann auch Profisport hier anbieten wollen, also sprich dritte Liga. So. Wichtig ist aber, glaube ich, dass wir, und natürlich spricht erstmal grundsätzlich nichts dagegen, auch offensiv mit Zielen umzugehen. Für mich ist nur wichtig, und deswegen habe ich das vorhin auch ein bisschen ausgeholt, dass wir verstehen, dass selbst wenn du jetzt vielleicht, wir schaffen das in diesem Jahr, aufzusteigen als Beispiel ist, wir werden nicht drumherum kommen, uns auch als Verein so aufzustellen, dass wir eben diese Professionalität auch haben, weil sonst wird das immer ein kurzes Intermezzo. Dann können wir natürlich, vielleicht schaffen wir es dann, beim letzten Mal war es sehr, sehr eng, dass wir kurz vor Schluss dann, wenn vielleicht ein paar Dinge noch ein bisschen anders laufen, kannst du vielleicht die Liga halten, aber trotzdem glaube ich, und das versuche ich immer wieder zu betonen, dass von diesem Weg, den wir vorhaben, und der betrifft eben nicht nur die erste Mannschaft, betrifft uns als Gesamtverein, der betrifft eine Jugend dahinter. Also ich weiß, dass natürlich ihr auch immer von uns hören wollt, so jetzt sind wir Dritter, nächstes Jahr wollen wir definitiv Zweiter werden. Und das spricht im Grunde genommen auch nichts dagegen. Aber ich möchte es eben nicht nur isoliert dann an dem Tabellenplatz festmachen, sondern weil ich weiß, was wir als Verein benötigen, um nachhaltig dann auch diese Ziele zu erreichen und auch im Idealfall dann auch längerfristig in der dritten Liga zu spielen. Weil wir sehen jetzt auch wieder alle Vereine oder ein Großteil der Vereine, die nicht strukturell so aufgestellt sind, dass sie dort mithalten können, meistens auch ziemlich schnell wieder diese Liga verlassen. Und unser Ziel muss es ja sein, am Ende mit diesem hoffentlich tollen neuen Stadion irgendwann auch langfristig hier Profisport anzubieten. Und das, da gehört eben eine Menge mehr dazu, als jetzt nur, dass wir sagen, wir holen noch zwei, drei gute Spieler. Und ich hoffe, dass das irgendwo auch noch ein bisschen verständlich ist. Wohl wissend natürlich, dass viele natürlich wollen, Mensch, jetzt machen wir Attacke und los geht's so ungefähr. Ne?
Ich glaube, das ist verständlich, auch nachvollziehbar, dass du so sagst, aber da schließt sich für mich die Frage an, kann ein Aufstieg zu früh kommen?
Kann ein Aufstieg zu früh kommen?
Also, kann der Drittliga-Aufstieg des VfB Oldenburg jetzt zu früh
kommen? Es kommt, glaube ich, erstmal darauf an, über welche Liga wir reden. Weil, ah,
ja.
Der
Drittliga-Aufstieg,
genau, also jetzt für uns, weil du ja generell eine Frage stellst, kann ein Aufstieg zu früh kommen?
Also nee, ich meine jetzt konkret für uns, den VfB jetzt.
Ja, also,
bevor das Stadion steht.
Naja, ob der zu früh kommen kann, also es gibt viele Vereine, ehrlicherweise, die dieses Negativbeispiel gezeigt haben. Wenn ich jetzt mal einen anderen Regionalligisten gucke, der vor einigen Jahren aufgestiegen ist, dann wieder runter, der jetzt große Probleme hat, zumindest das, was man so aus den Medien verfolgt.
Also, sag den Namen
ruhig. Es würde um den VfB Lübeck gehen.
Ja, ich möchte jetzt keinen Namen nennen, aber so viele gibt es ja bei uns in der Liga nicht, die in den letzten Jahren aufgestiegen sind. Das Jahr davor war es Hannover 96-2. Für die ist es, glaube ich, kein Thema, weil die anders aufgestellt sind. Aber ich will einfach nur, dass wir verstehen, dass das ein Weg ist und eben nicht ein kurzfristiges Ziel. Und ob das zu früh kommen kann, die dritte Liga ist eine Herausforderung und ist eine Riesenherausforderung, so wie wir aktuell aufgestellt sind. Ich meine, diese ganzen infrastrukturellen Themen haben wir oft genug besprochen, was benötigt wird, die uns damals natürlich sehr, sehr viel Geld gekostet haben. Ich rede mal über das mobile Flutlicht, was wir da alle zwei Wochen haben aus England ankarren lassen, wo die dann die Funzel da irgendwie hochgefahren haben, um das Licht anzumachen. Also das sind schon Bretter, die wir dort zu bohren haben. Natürlich, wenn wir sportlich, wenn wir am Ende aufsteigen können, dann werden wir alles tun, dafür aufzusteigen. Das ist doch klar. Aber was ich eigentlich sagen wollte, dass wir verstehen, dass um langfristig dieses Ziel dann auch zu erreichen und beizubehalten, einfach eine ganze Menge notwendig ist. Und das heißt ja nicht, dass wir jetzt nicht alles versuchen, dieses Jahr irgendwie noch Meppen von Platz 1 zu verdrängen. Also ich hoffe, dass das auch so ankommt. Ne? Also nicht, dass wir jetzt hier die Hände hochlegen und auch die Saison ist gelaufen. Auf keinen Fall.
Das kommt, glaube ich, nicht so an. Und um mal noch beim VfB zu bleiben in der konkreten Situation. Ich glaube, gerade der Aufstieg, Dario, von dir und der Mannschaft 22 hat ja gezeigt, was das, auch wenn die Strukturen noch nicht da sind und die sind beim VfB nicht da, was ein so ein Jahr schon bewirken kann. Also ich möchte es nochmal aussprechen. Wir haben mittlerweile wirklich, wenn man die beiden Pokalspiele dazu nimmt, einen Zuschauerschnitt von 4.000 in der vierten Liga, was der VfB Oldenburg in seiner Geschichte noch nie gehabt hat. Und wenn Dario und die Mannschaft nicht in diese dritte Liga aufgestiegen wären, dann würden wir heute überhaupt nicht über ein Fußballstadion in Oldenburg sprechen. So wichtig ist dieser eine Aufstieg gewesen. Deswegen würde ich für mich beantworten, ein Aufstieg kann niemals zu früh kommen, sondern wenn du aufsteigen kannst, dann musst du aufsteigen.
Also nochmal, vielleicht habe ich mich da auch nicht so klar ausgedrückt. Also wir sträuben uns ja nicht gegen den Aufstieg, ganz und gehen. Ich wollte einfach nur damit klar machen, was es für uns auch als Verein bedeutet, um langfristig dort im Profisport anzubieten oder hinzubekommen. Also nochmal, wenn wir das schaffen, dann steigen wir auf, sollen wir unseren Jungs erzählen? Sollen wir Rafa Brandt sagen, nee, pass auf, du hast einen Vertrag verlängert, wenn du aufsteigst, melden wir nicht. Also dann werden wir natürlich auch alles tun. Ich meine, ihr kennt die Thematik mit dem Ausweichstadion, also das brauchen wir jetzt auch nicht alles wieder hochholen. Aber also, das ist doch, wir sind ja alle Sportler. Also von daher willst du natürlich immer das Maximale erreichen. Na, nur nochmal, ich wollte einfach damit auch verdeutlichen, was es auch bedarf als Verein, um diese Ziele auch langfristig zu erreichen.
Dario, du hast mir schon mehrfach, glaube ich, gesagt, dass du kein Fan von großen Zielsetzungen bist, sondern dass du immer die Entwicklung als ersten wichtigsten Schritt siehst. Jetzt gehen wir mal davon aus, dass du im Sommer die Mannschaft auf die neue Saison vorbereiten wirst. Da wird am Ende der Vorbereitung irgendein Ziel in der Kabine stehen. Wie gehst du sowas an? Sowas wird häufig auch inzwischen gemeinsam erarbeitet. Man spricht auch gerne drüber mit Co-Trainer, mit der ganzen Mannschaft. Wie sieht sowas beim VfB aus?
Ja, meine Aufgabe ist, diese Mannschaft zu entwickeln. Und natürlich, dass sie erfolgreich ist, das ist klar. Und genauso wie Sebastian gesagt hat, wir tun gut daran, weiter zu wachsen. Und das ist das, was ich der Mannschaft mitgebe. Wir spielen, finde ich, einen sehr ordentlichen Ball, sonst wären wir nicht da, wo wir sind. Und wir wollen einfach das, was wir machen, noch verbessern. Das Thema hatten wir jetzt auch noch schon genug für eine Mannschaft, die momentan jetzt auf dem vierten Platz steht. Aber natürlich, wenn man die Spiele gewinnt oder nicht, ist man dann jetzt eventuell noch steht man noch besser da. Aber wir haben zu viele Tore kassiert, daran müssen wir arbeiten. Wir können mehr Tore schießen, daran müssen wir arbeiten. Ihr habt es auch thematisiert, Standards sind defensiv und offensiv nicht gut, da müssen wir dran arbeiten. Wir müssen in so vielen Punkten arbeiten und das ist meine Aufgabe, sie zu verbessern. Und ich mag keine Zielsetzung, weil das macht ja das, was wir, um ehrlich zu sein, auch mittlerweile hier haben. Oder nicht bei vielen jetzt, aber es ist so diese Erwartungshaltung. Irgendwie habe ich manchmal das Gefühl, oder auch jetzt auch nach dem Drochtersen-Pokalspiel, wie niedergeschlagen manche Menschen waren und wie negativ man auf einmal diese ganze Situation gesehen hat, weil wir, tut mir leid, dass ich so sage, weil wir ein Spiel verloren haben. Dann wird, dann heißt es auf einmal wieder, ja, die Mannschaft kann es nicht, die konnte schon immer keine Spiele gewinnen und der macht es nicht gut und der ist nicht gut und den hätte man niemals zurückholen müssen und, weil wir ein Spiel verloren haben. Und ich, das ist für mich, weil man dann auf einmal nur noch so eine Zielsetzung hat und sagt, oh, man, VfB ist jetzt nur noch für den ersten Platz gut und VfB ist nur noch für einen Pokalsieg irgendwie gut und alles andere sieht man nicht. Und das ist so das, was ich versuche wegzulegen, weil ich der Meinung bin, wenn du dich entwickelst, wird der Erfolg von alleine kommen. Und meine Aufgabe ist, diese Mannschaft so zu entwickeln, dass sie noch erfolgreicher spielt. Und wenn sie noch erfolgreicher ist, dann geht es ja nach oben jetzt nicht mehr viele Plätze aufzuholen.
Jetzt hat Henning gerade schon mehrere Vertragsverlängerungen angesprochen, die ihr in den letzten Wochen eingetütet habt. Der ein oder andere wird ohnehin schon einen Vertrag für die neue Saison auch gehabt haben. Wird es ähnlich wie im letzten Jahr laufen, dass es wahrscheinlich nur punktuell Verstärkungen geben wird, weil ihr weiter auf diesen Stamm setzen werdet?
Naja, grundsätzlich hast du es gerade schon mal angesprochen. Wir haben schon einen großen Teil auch unter Vertrag für nächste Saison. Wir haben natürlich schon Gespräche auch mit Jungs, wo der Vertrag noch oder Vertrag ausläuft, geführt. Und wir hoffen natürlich, dass wir die Jungs auch überzeugen können. Solange aber noch nichts unterschrieben ist, kann ich dir das noch nicht definitiv sagen, ob jeder auch den Weg mitgibt, weil natürlich immer zwei Seiten dazugehören. Natürlich haben die Jungs auch Erwartungen, auch wirtschaftliche Erwartungen. Und dann werden wir sehen, ob wir das so erfüllen können. Aber vom Grundsatz her wollen wir jetzt natürlich nicht die komplette Mannschaft auseinanderreißen. Das werden wir auch nicht machen. Trotzdem kann es natürlich hier und da auch Veränderungen geben. Und wir werden natürlich auch versuchen, wenn wir über neue Zugänge sprechen, Jungs zu finden, die uns verbessern oder Jungs zu finden oder Jungs zu finden, die wir natürlich auch noch weiterentwickeln können. Du hast gerade die Vertragsverlängerung von Nico May angesprochen, der als junger Spieler kam zu uns und jetzt eine tolle Entwicklung genommen hat irgendwo. Das ist natürlich auch immer ein Weg, den wir gehen. Also ich sag mal auch ein Stück weit zweigleisig, dass wir eben versuchen werden, auch in der Spitze den einen oder anderen Jungen dazu zu holen, aber genauso natürlich auch zu schauen, haben wir entweder bei uns in der eigenen Jugend, wir haben jetzt mit Nelio jemanden hochgezogen, dem wir eine Menge zutrauen, und aber vielleicht auch den anderen extern noch dazu zu holen. Das natürlich, ja.
Lars und ich diskutieren oft über Neuzugänge, Sinnhaftigkeit von Neuzugängen und wenn ja, wen braucht man denn? Vielleicht Dario an dich die Frage, auf welcher Position suchst du denn? Also ich habe neulich mal gesagt, mir fehlt in manchen Aufbausituationen die ordnende Hand im Mittelfeld. Ich glaube, wir haben im Grunde nur einen wirklichen Zielstürmer vorne drin mit Mats, und wenn er gesperrt oder verletzt ist, dann fehlt uns dahinter jemand, der so eine Art Stürmer ist wie er, weil Moses ein ganz anderer Stürmer ist. Auf welcher Position würdest du sagen, muss die Mannschaft perspektivisch verbessert werden?
Das pauschal so nicht einfach zu beantworten, weil wir einfach jetzt auch noch in Gespräch mit Spielern sind, wo wir noch keine Rückmeldung haben, ob sie jetzt bleiben wollen oder nicht. Das macht es dann natürlich dann auch wiederum anders, zu wissen, wo es Handlungsbedarf. Was wir erkannt haben, ist einfach, dass wir zum einen trotzdem auch hungrige Spieler brauchen, die wirklich sich sagen, ich nutze das hier, um mich zu entwickeln und zu performen. Auf der anderen Seite, ja, haben wir schon auch gesagt, dass der ein oder andere Spieler oder ein Spieler fehlt, der vielleicht einfach weiß, wie Fußball auch funktioniert auf dem hohen Niveau, um einfach auch eine Mannschaft vollends zu führen. Wir haben den einen oder anderen Spieler, aber wir funktionieren gerade total im Kollektiv, was auch schön ist und was auch meins ist. Aber wir haben einfach auch gemerkt, dass es vielleicht auch gut tut, wenn jemand da ist und weiß, so funktioniert Fußball. Ich ordne das hier mal. Da bin ich aber ehrlich, das ist so, ist der jetzt an der Position festzumachen, muss der in der Innenverteidigung spielen oder muss der auf 6 spielen? Wir hatten vor ein paar Jahren Max als Spieler, der von vorne auch die Mannschaft führen konnte. Deshalb ist es jetzt so an so einer Position jetzt nicht so 100% festzumachen.
Aber du sagst, ein Führungsspieler würde der Mannschaft gut tun. Einer, der Erfahrung hat, der vielleicht sogar ein bisschen älter ist, der würde wichtig sein.
Ich würde es jetzt nicht aufs Alter reduzieren. Ich finde, es gibt Persönlichkeiten, die dafür die Qualität haben, eine Mannschaft einfach so zu packen und zu wissen, dass sie eine Mannschaft packen kann, führen kann, ordnen kann. Und wenn der 25 ist, ist es perfekt. Wir müssen jetzt nicht immer gucken, ob der 35 ist, aber es geht einfach darum, dass es muss eine Persönlichkeit sein, aber es muss kein Muss sein, aber es ist so, das haben wir gemerkt, dass uns beide Parteien gut tun würde, jemand, der uns führt, aber auch hungrige Spieler zu haben.
Wir wollen, und damit leiten wir auf den letzten Themenblock vor, den wir vor heute vorbereitet haben, natürlich auch ein bisschen über die strukturellen Herausforderungen noch sprechen. Du hast das schon angerissen, Sebastian. Ich erinnere mich an ein Interview mit dir zusammen und Michael Weinberg vor 2 Jahren. Da hat, glaube ich, Michael den Begriff Startup mit Tradition für den VfB in den Mund genommen. Wie professionell oder in welchen Bereichen habt ihr euch seitdem professionalisiert? Woran arbeitet ihr im Hintergrund?
Also, ja, du kennst mich auch, ich tue mich manchmal ja schwer mit solchen Nomenklaturen ein Stück weit. Ich würde es immer versuchen, ein bisschen genereller auch zu halten und auch versuchen zu erklären, was wir machen. Das habe ich ja vorhin schon mal angesprochen. Wenn du jetzt konkret auf Verbesserungen, die wir in den letzten Jahren gemacht haben, wir haben uns im Jugendbereich entwickelt, wir haben dort einen Leiter des Jugendzentrums dazu zugeholt. Wir haben dort mittlerweile in der A-Jugend einen A-Lizenz-Trainer. Wir haben in der B-Jugend jemand, der gerade die Pro-Lizenz macht, also in der U17. Haben dort sozusagen lizenzierte Trainer vermehrt auch eingestellt. Wir haben mit Dario natürlich einen Fußballlehrer, was ja ehrlicherweise in der Regionalliga gar nicht Pflicht ist, sozusagen. Ich habe vorhin den Bereich, ich sag mal, Marketing, Sponsoring, Vertrieb irgendwo angesprochen, wo wir uns breiter aufgestellt haben. Wir haben infrastrukturell natürlich jetzt keine Riesenschritte gemacht. Wir haben im Trainingsgelände haben wir mittlerweile einen eigenen ja, Kraftraum. Das ist zwar in Anführungszeichen nur eine Containerlösung, aber ich glaube sehr, 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 sehr zweckmäßig, haben andere Vereine auch so gemacht. Also ich sage mal, das sind alles ja so kleine Schritte, die wir versuchen zu gehen und wo wir versuchen, uns immer weiterzuentwickeln. Und es darf damit natürlich nicht aufhören, das ist auch klar. Und aber nochmal, es ist natürlich nicht so, dass wir jetzt von heute auf morgen irgendwelche Milestones machen können, aber ich glaube, der Weg Stück für Stück uns zu verbessern und breiter aufzustellen, ist der richtige, ohne jetzt den Verein zu überfordern. Weil das haben wir ja, glaube ich, haben wir auch öfter schon mal drüber gesprochen in der Vergangenheit natürlich, wo die Zeiten ja vielleicht auch nicht immer top waren, gesehen, dass das natürlich nicht passieren sollte.
Wie schwer ist das beim VfB Oldenburg? Hast du den Eindruck, das ist schwieriger als an anderen Standorten?
Nein, ich meine, wir sind ja nun aktuell sind wir in der Regionalliga und dass dort natürlich auch, ich sag mal, auch Vermarktungserlöse und mögliche Einnahmequellen irgendwo auch begrenzt sind, ist ja auch klar. Du hast vorhin Zuschauer schon angesprochen, den wir ja deutlich schon nach oben gebracht haben, dank der vielen tollen Leute, die ins Stadion kommen. Wir haben jetzt, wobei das natürlich nicht meine Baustelle ist, da müsste der meinen Kollegen jetzt fragen, natürlich einen anderen Vermarktungsansatz gewählt. Also das sind schon viele Bereiche, wo wir uns versuchen, breiter aufzustellen. Ja, und alles natürlich mit dem Ziel dann vielleicht auch, oder nicht vielleicht, sondern mit dem Ziel natürlich den Verein breiter aufzustellen und natürlich auch vielleicht im Sport dann am Ende bessere und breitere Ressourcen zu schaffen.
Jetzt haben wir schon ganz oft angesprochen, ohne es richtig zu benennen, das Thema Stadion. Das schwebt natürlich irgendwie in Oldenburg seit 30 Jahren über allem, aber seit dem Drittliga-Aufstieg komplett, mindestens seit 4 Jahren. Wie nehmt ihr beide die Diskussion wahr in der Stadt? Es gibt erstmal einen demokratischen gefassten Ratsbeschluss, der das sagt, das Stadion wird gebaut, die Stadt finanziert es, will es gerne selber machen, dann sollen sie es gerne tun. Sehr schön, weiter so. Es gibt trotzdem eine sehr, sehr hitzige Diskussion. Es vergeht keine Woche, ohne dass man, so geht es mir zumindest, ohne dass man mit Menschen spricht, die dieser oder jener Meinung sind. Es gibt diese Bürgerinitiative von 5,5 Bürgern, die gegen dieses Stadion sind. Es ist jetzt ein Bürgerbegehren wieder in Rede gebracht worden. Wie kommt das bei euch an? Wie nehmt ihr diese Entwicklung und diese Diskussion wahr?
Ja, also erstmal grundsätzlich habe ich Verständnis für jede Meinung. Also man kann dafür sein, man kann dagegen sein, man kann Argumente bringen, die dafür sind, wo wir glauben, dass wir eine Menge da in die Waagschale werfen können. Man kann aber genauso gut aus diversen Gründen dagegen sein. Was mich so ein bisschen stört, ist, wenn, und das sage ich jetzt sehr, sehr persönlich, wenn in der Demokratie ein demokratischer Prozess abgeschlossen ist, dass man den dann nicht oder nur bedingt akzeptiert. Das fällt mir irgendwie schwer, weil ich denke, dass wir irgendwo, also wenn wir so anfangen, dann kannst du ja jeden, also wenn du das zu Ende denkst, könntest du jeden Prozess, der dir persönlich nicht gefällt in der Demokratie, könntest du immer wieder aufmachen und sagen, nee, lass uns bitte nochmal drüber reden, lass uns das nochmal machen. Und damit tue ich mich ehrlicherweise schwer, das muss ich offen zugeben. Grundsätzlich, was das Stadion betrifft, wird es für uns natürlich sehr, sehr wichtig, dass dieses Stadion kommt. Das ist klar. Wir haben gerade über Vermarktungspotenziale gesprochen. Wir haben über eine Heimat vielleicht auch gesprochen, die den Verein benötigt. Und von daher glaube ich, dass das für uns natürlich ein Stück weit auch alternativlos ist. Also ich bin und freue mich natürlich, wenn irgendwann der erste Stein vielleicht auch rollt. Weil ich finde, und du hast es gerade gesagt, diese Diskussion ja schon sehr, sehr lange in Oldenburg irgendwie vorherrscht. Ich glaube, zu Zeiten von Rudi Assauer sogar, dass dort auch schon drüber gesprochen würde. Also sind natürlich schon ein paar Jahre. Und wie gesagt, ich persönlich freue mich natürlich, wenn das irgendwann dann auch sozusagen gebaut wird.
Ja, müsste in dieser ganzen Diskussion, müsste der VfB Oldenburg nicht noch offensiver sein und sich selber auch für das Stadion einsetzen?
Das finde ich eine sehr, sehr gute Frage, die wir natürlich intern auch wirklich sehr intensiv diskutieren. Ob wir noch offensiver sein können. Ich finde vom Grundsatz her, dass wir uns in den letzten Jahren auch eben nicht so, also vielleicht nicht so aus dem Fenster gelehnt haben bei vielen Dingen, sondern auch versucht haben, eine gewisse Bescheidenheit an den Tag zu legen als Verein, glaube ich, dass uns das ganz gut tut. Natürlich kann man jetzt darüber diskutieren, ob aktuell nicht die Phase gekommen ist, wo wir noch lauter sein müssen. Da gibt es in meinen Augen auch für und wieder. Ich finde halt grundsätzlich, und das habe ich ja gerade gesagt, dass ein demokratischer Prozess abgeschlossen ist und wir dann eigentlich auch nicht jede Woche nochmal wieder was dazu sagen müssen, weil in meinen Augen der Prozess abgeschlossen ist. Natürlich, wenn jetzt wieder solche Dinge hochkommen, kann man natürlich darüber nachdenken, ob wir uns da auch nochmal offensiver zu positionieren. Aber vom Grundsatz her glaube ich, und das ist unsere Auffassung, dass ich denke, dass die Art und Weise, wie wir auch damit umgegangen sind, richtig ist. Weil am Ende ist es ja auch nicht unser Stadion. Also das wird ja oft so ein bisschen gefühlt so, das ist ein Stadion für den VfB. Also natürlich sind wir dann Ankermieter in diesem Stadion. Aber also ich finde, das greift zu kurz. Es ist ein Stadion für die Menschen in Oldenburg. Wenn dort, also wir haben ja gar nicht die Möglichkeit zu sagen, da darf nichts anderes stattfinden. Also wir sind Mieter. Ne? Und wenn dort eine Veranstaltung für, keine Ahnung, was weiß ich, eine Hochzeit stattfindet, irgendein anderes Sportevent, was auch immer. Also ich glaube, dann greift das zu kurz, wenn wir immer nur sagen, das ist für den VfB. Und das
ja, oder ein Gottesdienst. Ich habe ja vielfach gefordert, man soll eine christliche Kapelle ins Stadion mit einbauen. Es gibt es im Olympiastadion in Berlin, es gibt es in Frankfurt im Waldstadion. Commerzbank Arena schimpft es, ich glaube, auf Schalke gibt es das. Wird sehr gut angenommen. Ich bin weiterhin dafür und setze mich eigentlich, sammle auch.
Ja.
Wenn jemand 5 Euro also, dazugibt.
Nein, ich finde es ja auch gut, dass du das auch mit Humor immer betrachtest.
Ich meine das gar nicht so lustig, wie es klingt.
Und
Wahnsinn.
Ja. Nein, mir kommt sicherlich manchmal in der öffentlichen Debatte ein bisschen zu kurz, was dieses Stadion eigentlich auch für eine Stadt bringt, in meinen Augen. Und eben nicht nur für, das wird ja auch von der Gegenseite oft in meinen Augen sehr, sehr verkürzt dargestellt, für 11, ich überspitze es mal, Profifußballer oder Millionäre vom VfB Oldenburg, also das ist mit Sicherheit nicht so. Und deswegen möchte ich eigentlich natürlich diesen Aspekt auch ein bisschen mehr noch in den Vordergrund drücken. Und weil ich glaube, und das zeigen ja viele Beispiele aus anderen Städten, was so ein Stadion auch gebracht hat. Und du hast vorhin diese Saison in der dritten Liga angesprochen. Ich werde heute noch, wenn ich neulich war, ich weiß gar nicht, ich glaube, war in welcher Stadt war ich? In Süddeutschland, München, habe ich jemanden getroffen, ey, ihr habt doch damals hier gegen 1860 gespielt, so. Und du wirst, nur weil unser Bus und unsere Jungs, unsere Fans in dieser Stadt waren und sich dort gut präsentiert haben, ne? Und dieser Aspekt irgendwie, dass das so isoliert betrachtet wird, der den finde ich nicht gut, ehrlicherweise. Und da kommt mir manchmal dann auch in der öffentlichen Debatte das zu kurz, sondern dass es wirklich über 11 Spieler hinausgeht, dieses Stadion.
Da sind wir damals in München auch gut aufgetreten, muss man sagen. Insgesamt als VfB Oldenburg, das war das erste Auswärtsspiel in der dritten Liga. Und man muss dazu sagen, weil Sebastian hier sitzt, Sebastian ist dann auch jemand, der da vor den Toren des Gästeblocks steht und den Fans die Hand gibt und sagt, schön, dass ihr da seid, weil das nicht selbstverständlich ist. Das habe ich noch gut in Erinnerung damals an der Grünwalder Straße. Aber zum Stadion noch einmal, Dario, ist das auch ein Faustpfand, wenn man sagt, in 2 Jahren oder wann steht hier dieses Stadion, wenn ich neue Spieler haben möchte, wenn ich mit Spielern spreche, gerade mit jungen Spielern, dass man denen diese Perspektive aufzeigen kann? Merkt ihr das, dass das was ausmacht oder ist es noch viel zu weit weg?
Ja, also wenn wir mit unseren Spielern ja schon alleine sprechen oder auch mit Spielern, die vielleicht für uns auch in Frage kommen, natürlich macht das was mit jemandem, wenn man weiß, in der gegebenen Zeit steht da hier ein neues Stadion. Aber ob jetzt ein Spieler sich dann sagt, ey cool, ich komme jetzt, weil vielleicht in 3 Jahren dieses Stadion hier steht, das weiß ich jetzt nicht. Aber klar, man merkt schon, wenn man sich das selbst mal vor Augen hält, zu wissen, ey, ich wechsle jetzt zu einem Verein, die eigentlich also ein Stadion zugesprochen bekommen hat, da macht das schon was mit einem. Und natürlich ist es dann von Vorteil, wenn ich einmal kurz dazu einlenken darf, mit dem Punkt, ob wir offensiver sein sollten, so meine persönliche Meinung ist nicht klar, irgendwie ist es immer schön, offensiv rauszugehen. Ich finde, es ist so, das klingt dann immer so, dass wir uns jetzt noch rechtfertigen müssen, weshalb wir dieses Stadion wollen und auch dann auch noch eigentlich bekommen haben. Und ich finde, das haben wir im Vorhinein schon alles getan. Und wenn wir jetzt offensiver gehen, ist das für viele immer toll und zeigen, dass wir da Gas geben wollen. Für mich klingt das immer sehr viel nach Rechtfertigung und das bräuchten wir eigentlich gar nicht mehr.
Ich wollte noch, willst du erst? Dazu noch eine Rückfrage, Dario. Wie fühlt sich das an, zu wissen, dass man persönlich der Trainer ist, der beim ersten Spiel im neuen Stadion den VfB nach Donnerspiel zurückgeführt hat?
Da geh ich einmal dazwischen, das war jetzt frech, Henning. Ich wollte die Frage stellen, ist dein neuer Vertrag lang genug, um im neuen Stadion noch der Cheftrainer zu sein?
Ich kann nur sagen, dass ich unfassbar stolz bin, ein Teil davon zu sein, dass wir beigetragen haben, dass es dieses Stadion höchstwahrscheinlich geben wird. Das ist für mich alleine schon eine Riesenauszeichnung.
Wir haben die 90 Minuten überstritten. Wir befinden uns in der Nachspielzeit, machen eine schnelle Abschlussrunde. Noch 3 schnelle Fragen. Henning fängt an.
Ja, erste Frage an Dario. Es ist eine Satzvervollständigung. Und ich möchte, man darf immer nicht was fordern, was geantwortet werden soll, aber ich möchte gerne nicht die Antwort hören, 26 Spiele lang. Die Frage lautet nämlich, diese Saison war bisher...
Ich habe Zeit oder muss ich direkt antworten?
Julian sitzt hinter dir, der schneidet heute Abend.
Okay, also nochmal bitte.
Diese Saison war bisher...
Dum, 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 dum.
Nochmal, ich habe die Frage nicht verstanden.
Dario Fossi, Trainer vom VfB Oldenburg. Ich beginne einen Satz und ich bitte dich, den zu vervollständigen. Der Satz beginnt folgendermaßen. Diese Saison war bisher...
Sehr gut, aber noch nicht zu Ende.
Sebastian, unser klares Ziel für die nächste Saison ist?
Werden wir nach dieser Saison besprechen, aber nicht während dieser Saison.
Müssen wir uns mit dem zufrieden geben.
Ja. Weil die Saison einfach noch nicht zu Ende ist und ich tue mich einfach schwer damit, dass wir jetzt schon Haken an die Saison machen, Lars, und das fände ich nicht gut.
Da lassen wir uns heute mit.
Ja, da können wir mit leben.
Dario, letzte Frage des Abends. Den Fans hier vor Ort im NWZ-Verlagshaus und die gerade zuhören, denen kann ich versprechen, dass
wir natürlich alles dafür geben, um mit euch am Ende zu feiern.
Dankeschön.
Minuten Standard-Nachspielzeit heutzutage, oder? Also 7 Minuten muss man ja mindestens rechnen.
Aber wir haben gar nicht gewechselt.
Ja. Also Henning und Dario haben mehrere Themen nach dieser Sendung zu besprechen. Henning hat ja auch schon häufiger mal gefragt, ob man nicht früher wechseln muss. Wir haben jetzt links, rechts das Thema. Wir haben das
also
Thema,
ich habe heute Abend noch Zeit, wenn ihr noch wollt.
Wir haben das Thema Spielaufbau. Also wir könnten uns noch zusammen in die Kneipe setzen. Schön, dass ihr alle hier wart heute Abend. War für uns ein schönes Highlight, das mal live zu veranstalten. Wie gesagt, der Talk ist auch ab morgen überall im Netz zu hören. Ihr könnt euch das Ganze also nochmal anhören, wenn ihr nochmal ja, reinhören wollt, wie Sebastian sich windet, wenn es darum geht, was das Ziel für die nächste Saison ist. Aber nein, Sebastian, du brauchst jetzt nicht nochmal. Wir verstehen das alles. Für die, die nur zuhören, wollt nochmal ansetzen. Nein, es war eine große Freude. Schön, dass ihr bei euch so lange hier gestellt habt. Das waren viele nervige Journalistenfragen dabei. Es war aber auch ein bisschen was für die Emotionen dabei. Henning ist ja ein Meister, das ein bisschen zu transportieren. Wir freuen uns, dass das alles so gut läuft und wir hören uns ganz normal in der nächsten Woche wieder. Bis denn.
Ciao, ciao.
Ciao.
Ja, vielen Dank fürs Kommen. Vielen Dank.
Diese Folge wird präsentiert von Flora Gard, Partner des VfB Oldenburg und eurer Pflanzen. Denn wir wissen, eine Top-Blumenerde ist wie ein gutes Team. Stabil, optimal abgestimmt und eine starke Grundlage dafür, über sich hinauszuwachsen.